Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Sanft und sorgfältig, die Radioshow. Sanft und sorgfältig, jetzt geht es wieder los. Sanft und sorgfältig, die Radioshow. Sanft und sorgfältig, jetzt geht es wieder los. Sanft und sorgfältig, die Radioshow. Sanft und sorgfältig, jetzt geht es wieder los.
Hey, liebe Hexen, liebe Ritter, liebe Gaukler da draußen. Hier ist eure Fantasy-Sendung. Hier ist Sanft und sorgfältig für alle Fantasy-Freaks, für alle Rollenspieler. Und neben mir sitzt immer noch mein Don Quixote, Jan Böhmermann. Hey, Janni.
Ey, Olli, das ist ja was Schönes. Schönes neues Intro hast du da gebaut. Hast du das selber eingespielt auf der Laute oder was ist das?
Ja, ich war am Wochenende auf dem Mittelalterfest.
Oh,
und
ist
bin
das
da
schön.
Richtig reingerutscht in diese Parallelwelt.
Mit so Ballonmützen und Gauklern,
ja.
Und so einem Stockbrot und Brot, was ganz teuer
und
ist, aus so alten Steinöfen.
Ja, das musste man mit Talern noch zahlen, da war auch eine eigene Währung.
Am Anfang muss man seine Euros in Taler umtauschen, kann man nur mit Talern zahlen. Ich liebe Mittelaltermärkte. Das Mittelalter überhaupt eine der tollsten Zeiten in der europäischen Geschichte.
Nie war die Welt offener als zu dieser Zeit. Nie wurden Frauen besser behandelt. Nie wurden generell auch, da gab es keine Ausländerprobleme. Da waren ja alle irgendwie Fremde und Verwunschene.
Ja, genau. Und man musste 50 Kilometer mit der Kutsche fahren. Schon war man im anderen Land, weißt du. Da war ja quasi die ganzen Fürstentümer. Das war alles, da waren Grenzen über Grenzen. Da hat das 70 Tage gedauert, um von Nord nach Süd durch Deutschland zu fahren. Und zwar nicht, weil das so langsam gegangen wäre wegen der Kutsche, sondern
nicht
wegen
anders
der ganzen Grenzkontrollen.
Es ging nicht anders einfach. Und diese Parallelwelt, letztes Wochenende, war für mich, da hat sich wirklich was für mich geöffnet, Jan. Und jetzt glaube ich, dass ich auch so ein bisschen flüchten möchte aus dieser tristen, realistischen Welt, in der wir leben. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Thema für die heutige Sendung Parallelwelten.
Sehr gute Idee.
Wie kann man sich schützen vor diesen täglichen niederschmetternden, einprasselnden Nachrichten, dass die Welt vor die Hunde geht? Wir haben doch kaum noch was. Ich will jetzt Parallelwelt.
Weißt du, was gerade passiert ist? Ich habe gerade gehustet und habe in meine Hand gehustet und ich dachte erst, es wäre ein normaler Auswurf, der da rausgekommen ist, aber es ist ein kleiner Freggel.
Ah!
Ich glaube, in mir ist auch eine Parallelwelt.
Ja, das ist
eine Freggelkolonie. In meiner Lunge oder in meinem Magen, wo auch immer der Rotz gerade herkam, da kam so ein Freggel raus.
Mit so einer Tonne, auf der er drauf trommelt, wie früher.
Ja.
Und auch so ein kleiner mit dem Helm. Wie hießen die nochmal? Die Bauarbeiter, die Dusa, oder?
Die Freggels hatten ja selber noch Freggels. Die hatten nochmal Untermieter.
Die Dusa oder Dusa, glaube ich, hießen die. Das waren diese Kleinen mit dem Bauarbeiterhelm, die noch mehr geackert haben als die Freggels, weil die Freggels waren ja eigentlich Asoziale.
Nichts Nutze.
Und die wollten auch auf den Muppet-Show-Zug damals mit draufspringen, auf diese anmutenden Figuren, die Jim Henson erfunden hat, wie Kermit und so. Und dann die Fraggles sahen ja alle gleich aus. Das waren ja so incestuöse
Dreckstypen. Aber die Fraggles waren doch von Jim Henson, oder nicht?
Nee, ja, aber da war Jim Henson schon nicht mehr
schon
im Vollbesitz. Schon tot. Herzlich willkommen zusammen.
Nee, die Fraggles waren von,
wir müssen
von,
uns nochmal richtig Jim vorstellen, Jan.
Ja, hallo, mein Name ist Jan Böhmermann. Olli Schulz sitzt auch hier. Wir sind gemeinsam hier. Heute ist der Sonntag, der 21.
Ja, irgendwie
sondern
so.
Der 20.
Irgendwie
März.
So.
Ja, schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben. Es ist wahnsinnig viel passiert. Letzte Woche, du hast eine der wenigen privaten SMS, die ich jemals von dir bekommen habe, erreicht. Nämlich, Entschuldigung, letzten Sonntag, gegen 18 Uhr, als du das Wahlergebnis aus Sachsen-Anhalt von der AfD bekommen hast. 24%. Ausrufezeichen. Du bist kein politischer Mensch, Olli, kann man nicht sagen.
Nee, ich bin total unpolitisch. Ich finde, man kann Onkels und Slime hören. Das ist doch alles eine Suppe, weißt du? Ich bin so von allem so ein bisschen politisch, finde ich nicht. Also alles ist ja politisch und nix.
Das 23% in Sachsen-Anhalt. Ja, aber das Ding ist, ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, weil viele Leute jetzt immer sagen, gerade so bei Facebook wirst du ja beschimpft, du linke Zecke und hör auf, was gegen die AfD zu sagen. Du wirst schon noch sehen, eines Tages, du baumelst zuerst und so. Ich habe in meinem ganzen Leben...
Wurde das schon geschrieben?
Ja, klar. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben gedacht oder auch nur mich irgendwie auch nur so gefühlt, als wäre ich jetzt ein linker Typ oder so. Ich finde ehrlich gesagt auch gegen die AfD zu sein oder allgemein gegen Nazis oder Rechtsradikale ist auch keine politische Frage, ist eine moralische Frage.
Ja.
Ich finde einfach, ich gucke mir auch nicht gerne YouTube-Videos an, wo andere Leute verprügeln, nur weil die schwächer sind und dann drumherum stehen und einfach kaputt treten und so. Das macht mir kein gutes Gefühl. Und nichts anderes ist ja diese rassistische Ideologie im Kern. Wir sind besser und ihr seid schlechter und zwar einfach so, weil wir das sagen. Und ich finde, das ist im Grunde genommen keine politische Diskussion.
Du bist nicht links, oder was?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich war in meinem Freundeskreis.
Du bist keine Linke, dann bist du Fascho. Aber wenn du nicht links bist, bist du Fascho.
Aber in meinem Freundeskreis war ich früher nie ein Linker. Ich war nie ein Linker. Ich war nie ein Linker. Bin nee. Auch kein Linker jetzt, ehrlich gesagt. Also,
was warst du denn eigentlich? Was warst du denn? Einfach so einer von diesen Grauen, die immer mal hier, mal da?
Ich fand immer dieses leicht weltfremde Engagement, dieses Antifa-Engagement. Ich fand das zwar immer okay, wenn jemand so eine Sache hat, für die er so eingestanden ist. Aber ich hatte einfach keinen Bock dafür, darauf, am Wochenende einen auf die Nase zu bekommen. Nur deswegen. Das war mir einfach, ich fand es immer cool, das irgendwie mit Wörtern hinzubekommen. Also, ja. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in der Sendung erzählt. Meinetwegen Nazis, klingt jetzt vielleicht sehr ignorant, aber wenn jetzt ein Nazi in Sachsen-Anhalt da eine Demo organisiert, dann soll sich der Sachsen-Anhalt drum kümmern. Ich finde, meine einzige Gegendemo, bei der ich jemals war, waren zwei Stück, waren, als die Nazis durch Bremen-Nord gelaufen sind. Ich wollte einfach nicht, dass die Idioten durch meine Straßen laufen. Das fand ich doof. Und da bin ich dann auf die Straße gegangen. Und das Problem ist, dass diese Demonstrationen in meiner Nachbarschaft jetzt jeden Tag bei Facebook stattfinden. Ich sehe die Idioten jeden Tag durch meine Timeline marschieren. Und ich halte es einfach nicht mehr aus zu sagen, Leute, sag mal, seid ihr bescheuert? Seid ihr eigentlich bescheuert? Weißt du, es geht ja auch nicht darum, was willst du denn machen? Guck dir den Libanon an mit 4 Millionen Einwohnern. Da sind 1,5 Millionen Flüchtlinge in einem Land mit 4 Millionen Einwohnern. Und wir pullern uns hier zu, weil irgendwie 1 Million Leute reinkommen nach Europa mit 500 Millionen Einwohnern.
Ja, also, aber ganz ehrlich, weißt du was, Jan?
Die Leute sind bescheuert.
Aber wenn du mit mir jetzt abtauchst in die Mittelalterwelt, dann musst du dir über sowas keine Gedanken mehr machen. Ganz ehrlich.
Ja, damals, wenn einer als linke Bazille, da gab es noch kein Facebook, hieß damals Marktplatz und, genau. Und Anstupsen war damals Scheiterhaufen.
Und der am lautesten gebrüllt hat, der hatte recht. Der hat die größte Forke hatte.
Ja, ich finde, das Erschreckende ist sich zu überlegen, dass es ja, bevor das Mittelalter in Europa eingezogen ist, gab es ja auch sowas wie die alten Griechen oder die Ägypter oder die Römer. Also ich sag mal, einigermaßen zivilisierte Hochkulturen, wo man theoretisch sich fragt, wie das eigentlich hätte passiert sein, wie es eigentlich passiert ist, dass die verschwunden sind und stattdessen so eine rückständige. Weißt du, die Römer haben Wasserhähne quasi gehabt.
Ja, und die Römer haben, wenn die zu viel gegessen haben,
Wasser organisiert. Ja, im Mittelalter haben wir gar nichts hingekriegt.
Die Römer haben damals auch, wenn die zu viel gegessen haben, so Völlerei, wenn die sich so vollgestopft haben, dann haben sie sich gegenseitig mit Gänsefedern gekitzelt und am Gaumen, dass sie so viel übergeben konnten, damit sie wieder weiter essen konnten. Also das fällt mir auch nur gerade ein, habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen. Ich dachte, das ist ganz stimmig, jetzt das nochmal kurz unterzubringen in deinen Dialog.
Sorry, dass es jetzt wieder so losgeht. Aber ich muss mal sagen, Sachsen-Anhalt, das Schöne an Sachsen-Anhalt ist, man ist halt schnell drin. Dann ist auch schnell wieder draußen. Ich brauche Sachsen-Anhalt eigentlich nur, um nach Berlin zu fahren über die A2. Das ist der einzige Grund, warum ich Sachsen-Anhalt brauche.
Ich habe mal das Halbfinale im Fußball in der Kneipe in Sachsen-Anhalt gesehen, als ich von der Tour gerade kam. Wir mussten anhalten. Ich habe mit echt guten Leuten da gesessen. Wir haben uns nur für 2 Stunden verbrüdert, Deutschland gegen England. Und es war ein ganz toller Moment, weil alle waren also in dem Augenblick für Deutschland.
Und so, die waren so für Deutschland, wie ich noch nie jemanden für Deutschland hab schreien hören.
Und ich habe mich dann richtig anstecken lassen. Ich habe mir dann von so einer Frau, habe ich mir dann so schwarz-rot-goldene Farbe auf die Bäckchen
malen lassen.
Und
dann haben wir noch einen Türken durch Magdeburg gejagt. Das war schön.
Nee, waren keine da. Wir haben gesucht, kein Ausländer Bock drauf gehabt da irgendwie. Nichtsdestotrotz, Jan, wir wollten heute auch mal ein bisschen über Parallelwelten reden. Das war jetzt erstmal schon das politische Manifest von meinem Kollegen Jan.
Es ist nicht politisch.
Du bist so politisch.
Es ist eine moralische Frage, ob du Rassist bist oder nicht, ist doch keine politische Frage.
Ich finde es so reaktionär, was du da gerade alles von dir gibst.
Das macht gar keinen Sinn, was du gerade
sagst. Ja, ich weiß. Ich will auch jetzt einfach dich gerade davon wegbringen, dass du jetzt schon wieder anfängst hier. Ich will dich einfach wegbringen.
Die Sendung zu missbrauchen als Plattform für deine radikalen Thesen, wie zum Beispiel, verprügelt keine Leute, die nicht so sind wie ihr. Das ist jetzt ein paar Jahrhunderte alt, diese. Tu anderen Leuten nicht das an, was du selber nicht möchtest, dass man dir antut. Das reicht doch eigentlich schon.
Sehr gut. Und hier ist in Extremo mit einem ihrer größten...
Nein, nicht in Extremo. Nein.
Nee?
Müssen wir jetzt schon wieder Musik machen?
Ja, Susanne Wündisch sitzt heute wieder hinter den Reglern. Der Chef mit Argusauge begutachtet der Chef heute wieder unsere Arbeit, macht sich Notizen, guckt gerade streng nach unten.
Ich muss gerade ganz kurz mal noch Jürgen König, dicke Mad Props an Jürgen König.
Ich auch, der Mashup-König.
Der hat den Mashup, ich weiß gar nicht, wie der es geschafft hat, der hat nur eine Stunde Zeit dafür. Der hat ein Mashup gebaut.
Ja, Jürgen König ist halt ein Typ, ein Macher, der ist aber auch seit 50 Jahren beim Radio, der weiß genau,
das
wie
ist
die Hebel,
Programm.
Ja, wie die Hebel zu bewegen sind. Nichtsdestotrotz, hier ist Phil Collins, In the Air Tonight, mega Song, komm, hören wir jetzt.
Sehr gut. Willkommen zurück zu Sanft und Sorgfältig, die Radioshow am Sonntag, den 20. Es ist März, Veronika der Lenz ist da, die ganze Welt, Dingsbums, Veronika der Spargel wächst, ist egal.
Ja, die ganze Welt.
Ist bald wieder soweit, der Spargel kommt wieder, Erdbeeren und Spargel. Weg von diesem ganzen politischen Gequatsche, ist ja auch egal. Sollen die Sachsen-Anhalt, Tina da irgendwie ihre 23%. Das Ding ist, eine Sache nochmal kurz. Habe ich mit Serdar zum Mundschuh, der war zu Gast. Toller Gast übrigens. Schöne Grüße. Ich soll dich grüßen.
Ich habe gerade mit dem gesimst gestern, zufällig. Wirklich. Mensch, hier wieder. Guck mal hier, Medientalk mit Jan und Olli. Du gestern mit Serdar, ich auch gestern. Ne? Der hat mich gefragt, ob ich zu Gast sein möchte in der Sendung, die er, glaube ich, moderiert.
Bei NTV moderiert er eine Sendung.
Ja, ich habe leider keine Zeit. Das ist das Problem.
Ach so.
Weil ich bin da bei Zimmerfrei an dem Tag.
Am 25.
Ich glaube.
Oder am 21.
23. war das, ist es, glaube
ich. Ich bin diese Woche nämlich auch bei Zimmerfrei. Ich bin nächsten Donnerstag
ja,
bei Zimmerfrei.
Ja, ich weiß, Jan, ich weiß.
Und du, wann bist du bei Zimmerfrei?
Einen Tag vor dir.
Das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich quasi die angewärmten, vollgepupsten Olli-Schulz-Stühle da, oder was?
Ja, ich mach den, ich schmiede noch einen schönen Popel irgendwie im Backstage-Raum.
Ach, jetzt hör doch.
Irgendwie da, wo ich weiß, wo du deine Hände hast später.
Ich bind mir ein Edding an den Piemann und mal dir was an die Wand in die Garderobe.
Ich habe das öfter mal gemacht, eine Zeit lang, wenn ich im Backstage-Räumen war und habe gesehen, am nächsten Tag spielt Rocco Schamoni oder irgendjemand und dann habe ich so kleine Gags hinterlassen, so Sprüche. Zum Beispiel Rocco Schamoni hat gespielt und da hängt ein Plakat von ihm und dann habe ich daneben geschrieben mit Edding, so eine Sprechblase, noch einmal so jung sein wie Olli Schulz. Das wäre schön. kam nie was zurück, leider.
Ja, das Schöne ist an solchen Gags, die sind dann einfach Jahrzehnte in diesen Backstage-Räumen, ja, weil die auch nie geändert werden. Mhm. Ich habe da schon Aufkleber und Schleckis von irgendwelchen politischen Bewegungen aus den 70er Jahren irgendwo kleben sehen, die es längst gar nicht mehr gibt.
Ja, das ist aber auch irgendwie das Schöne, das hat dann Geschichte. Es gibt so Backstage-Räume, da weißt du richtig, da hat irgendwie vor 20 Jahren der Sänger von Green Day reingekackt. Und jetzt ist er auf einmal, ist er, weißt du, er ist wirklich so. Ich meine, ich habe damals Green Day 1991 im Störtebeker gesehen, um mal jetzt kurz nostalgisch zu erzählen, wie alt ich bin. Ja, ja. Damals war ich 18, habe Green Day gesehen vor 30 zahlenden Zuschauern im Störtebeker an der Hafenstraße. Wer hätte gedacht, dass das mal so eine große Band war? Und das Poster von der Tour hing dann ganz lange danach. Jetzt haben sie es irgendwann vor 10 Jahren alles renoviert da am Störtebeker. Aber ganz lange hing dann noch ein Green Day Plakat von der 91er Tour. Ja, und dann merkt man 91, 2001, 2011.
Sind die, gibt's hier noch irgendwie? Sind
Green Day hatten ja nochmal mega Erfolg mit American Idiot. Das war mir alles ein bisschen zu gewollt auch. Das
Nickelbäckig.
Nickelbäckig, genau. Und auch wenn die Message natürlich total wichtig war. Aber dann hatte der Sänger irgendwann Nervenzusammenbruch auf der Bühne, weil irgendwo auf dem Festival wurde angezeigt, sie dürfen noch 2 Minuten spielen. Kann man sich auf YouTube angucken. Und dann sagt er, I play for 20 years punk rock. Nobody tell me how long I have to play. Und hat dann die Gitarre auf dem Boden, glaube ich, noch. Und danach ist er in eine Entzugsklinik gegangen, weil er gesagt hat, er ist zu oft cholerisch. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass die Medikamente falsch eingestellt sind. Ja, ist halt so. Ne? Das ist komisch. Manche Leute ändern sich mit der Zeit. Auch eben eine Punkband, die ich sehr, sehr geliebt habe früher, war NoFX. Kennst du die noch? NoFX vom Namen?
Ich kenne nur die Aufkleber.
Ja, super Punkband gewesen. Ich fand die immer toll, weil die auch immer so, die waren so Straight-Edge-Typen. Und die haben dann auch sehr, sehr lange Zeit, die also so haben so Songs gemacht, auch darüber, also so bevor vegan und so überhaupt in war. Jetzt ist der Sänger komplett drogenabhängig, hat sich von Frauen allen möglichen getrennt und macht Musicals mit so einer Domina zusammen, darüber, dass die Welt ihn nicht versteht und er jetzt Drogen nimmt und sexuell sich verwirklicht. Und dann denke ich auch so, vielleicht ist das gar nicht so gut, wenn man früher so mega straight edge ist. Vielleicht sollte man als Jugendlicher ruhig mal einmal vielleicht was ausprobieren, dann merken, das ist nicht mein Ding. Aber wenn du so ein ganz, also so fast schon militant bist und dann die ganze Zeit nichts nimmst, vielleicht passiert das auch noch bei dir, weil du bist ja auch jemand, der sich diesen ganzen Zeug, sag ich mal, verweigert, dass du irgendwann nochmal sowas kriegst, denkst, jetzt will ich aber auch mal hier durchdrehen und harte Drogen nehmen oder so.
Habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob ich eventuell noch, ob so eine Phase noch kommt. Möchte ich nicht ausschließen. Hängt so ein bisschen davon ab, wie so das private Gefüge zusammenhält. Weißt du, ob wir beide noch lange zusammenbleiben.
Also ich bin Sendung schon Halt auch für Halt.
Bin ich ein Halt?
Du gibst mir Halt.
Und Struktur.
Ehrlich. Ja. Das ist cool. Manchmal habe ich auch väterliche Gefühle für dich. Wenn ich dich da im Fernsehen sehe und du machst was richtig Tolles, bin ich richtig stolz. Das ist wirklich wahr. Dann denkst du, mit der Janni wieder.
Ja, das geht mir mit deinen Alben aus. Das letzte Album zum Beispiel, weißt du noch, wie ich da wie so ein Fan gesessen habe im Studio, als du die Sachen abgemischt hast?
War ich ein bisschen stolz, weil das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt ist das nicht nur beruflich, Jan ist in Berlin und kommt vorbei, während ich einen Song einsinge. Das war dann wirklich der Moment, wo ich dachte, so, das ist doch ein bisschen deeper.
Ja, komm.
Lass uns doch mal Emotionen. Ich weiß, die Leute wollen, dass wir uns hier battlen. Ich muss dir was erzählen. Ich war gestern, mein Wagen ist gerade eine Parallelwelt. Ich hatte Besuch aus Hamburg. Eine Freundin von mir, Pia, war zu Besuch, weil die bei der amerikanischen...
Hey, grüße Pia, hey.
Pia musste sich gestern bei der amerikanischen Botschaft ein Visum holen, weil sie vor 3 Jahren im Iran war. Und wenn du im Iran warst, kannst du nicht einfach so in die USA reisen. Sie muss aber in die USA reisen, musste also, bei mir um die Ecke ist direkt die amerikanische Botschaft. Und dann, danach habe ich sie zur Bahn gefahren. Und dann fängt mein ganzer Wagen, riecht auf einmal nach Hundescheiße.
Moment mal, bei dir in der Nähe ist doch nicht die amerikanische Botschaft.
Na klar,
ist die bei mir im Brandenburger Tor. Die amerikanische Botschaft
Clay Allee.
Ist direkt am Brand.
Clay Allee ist jedenfalls die auch eine amerikanische Botschaft.
Da ist Konsulat oder so, aber
nicht. Ja, dann ist das Konsulat, ist doch alles die gleiche Rotze, Mann. Du weißt auf alle Fälle, Clay Allee, musst du das Visum beantragen. Ja, ich dachte,
die amerikanische Botschaft ist doch direkt am Brandenburger Tor und du wohnst nicht am Brandenburger Tor.
Ich wohne im Nähe. Brandenburger Turm.
Olli wohnt oben im Brandenburger Tor. Oben drin ist
in der Quadriga, da wohne ich.
Ja? So eine Einliegerwohnung, ohne Fenster.
Da kann man auch nur liegen. Ich lieg da drin. Ich lieg immer. Wenn Sie das nächste Mal durchs Brandenburger Tor gehen, denken Sie dann, ich lieg da drin, oben. Und guck gerade. Und guck gerade im Liegen auf Netflix eine Serie. Im Brandenburger Tor.
Ja. Ist eine geile. Olli Schulz, meine Damen und Herren, wohnt im Brandenburger Tor. Das ist eine richtig angenehm geschnittene 5-Zimmer-Wohnung. Ist sehr niedrig und ohne Fenster leider.
Aber man kann. Ist ein Torpedoschacht. Man kann nur im Liegen durch die Wohnung durch. Ich habe aber so ein Fließband mir da eingebaut, wie in einer Kasse. Und dann kann ich mich immer so von einem zum anderen Zimmer bewegen. Ah, ja, ja. Auf alle Fälle fängt es auf einmal, ich hole sie ab, ich fahre sie zum Bahnhof, weil sie zurück nach Berlin musste, nach Hamburg musste. Und es riecht im ganzen Auto nach Hundescheiße. Und ich schon so, oh nein, das Allerschlimmste. Ich finde, es gibt nichts, was Albtraum
ist. Nichts Schlimmeres. Ja.
Und dann so gucke ich so nach unten und sehe so ein bisschen Dreck bei mir unten und denke so, oh nein, ich bin in Scheiße getreten. Und Pia, die mich seit 20 Jahren oder so kennt, sagt, das ist so ein typischer Olli Schulz. Weißt du, Olli Schulz wieder mal, passt nicht auf. Und dann fahren wir so weiter, ich mach den Dreck raus. Und es hört nicht auf zu stinken. Und auf einmal gucke ich nach rechts bei Pia unterm Schuh. Und dann hing da ein mega Haufen unterm Schuh. So ein riesiger Klotz. Und sie so, oh nein. Und dann war der ganze Wagen voll Hundescheiße. Und dann es riecht immer, das kriegst du nicht mehr raus. Und ich möchte einen Profiler haben, der die Scheiße des Hundes untersucht und mir sagt, wer der Inhaber ist. Und dann fahre ich bei dem vorbei. Das geht nicht mehr. Ich bin selber Hundebesitzer gewesen, viele Jahre. Es kann nicht sein, dass die immer noch die Straßen voll kacken mit ihren verkackten kleinen Hunden. Das nächste Mal nehme ich den Hund und reib den, mach die Scheiße sauber mit dem eigenen Hund. Und dann von dem Typen. Also ganz ehrlich. Oder sonst was. Oder stülp ihn den Hund über den Kopf. Das geht auf alle Fälle nicht, dass das immer noch so ist. Der ganze Wagen riecht nach Hundekot. Und es geht nicht mehr raus. Und ich finde, das ist ein Albtraum. Hundekot im Auto ist so eins der schlimmsten westlichen Probleme, die wir momentan haben. Wirklich, ganz ehrlich. Hundekot im Auto, was ich da, also eben auch gerade, ich steige in den Wagen, denk an nichts Böses und muss gleich fast übergeben mich, weil es geht nicht raus.
Mega eklig, aber kannst du nicht mal versuchen, deinen Wagen von innen sauber zu machen?
Hab ich doch alles versucht. Ich hatte die Matten rausgenommen, aber sonst was. Aber die hatte wirklich einen riesigen Klotz da dran. Aber weißt du, was viel schlimmer ist? Ich war mal auf Tour und war an einer Raste, also an so einer Haltebucht und stell mich dann im Busch, weil da über andere Wagen waren und geh wieder in den Wagen zurück und hatte Menschenscheiße unterm Schuh. Und zwar am Gaspedal. Und zwar so groß wie ein kleiner Kinderkopf. Ganz ehrlich. Weil die Trucker manchmal da, das Schlimme, noch, die Steigerung zur Hundescheiße ist Menschenscheiße im Auto. Ja. Und dann auch noch unterm Gaspedal. Dass du noch nicht mal mehr Gas geben kannst, weil das ganze Ding da unterklebt.
Also ich konnte von Hamburg nach Berlin, ich konnte nur bremsen.
Ja, ich konnte nur noch bremsen, ich konnte keinen Gas mehr geben. Das war ekelhaft, das war das Schlimmste, das war ein Albtraum. Ich wache manchmal nachts noch auf und denke an die Menschenscheiße, die unterm Gaspedal klebte. Unfassbar. Ah, da sind wir wieder. Das ist einfach ein No-Go. Also ganz ehrlich.
Das sind diese Geschichten. Und du willst, dass ich wegkomme von den Diskussionen über die AfD, damit wir über Menschenscheiße reden können, oder was?
Das ist aber auch.
Das hängt ja miteinander zusammen, ehrlich gesagt, ein kleines bisschen.
Susanne Wündisch kann ich mir, sagt sie gerade, wir müssen dringend Musik machen. So, Jan, du bist dran mit Songwunsch. Hast du was?
Okay, warte. Ja, ich habe eine ganze Liste zusammengestellt. Lass mich kurz die Liste aufmachen. Eine Sekunde bitte. Es kann sich nur noch um wenige Sekunden handeln. Hier ist meine Playlist auch schon, meine Damen und Herren. Und hier ist vom aktuellen Album von An Mai Kantereit. Halt die Fresse jetzt, Olli. Halt einfach mal die Fresse.
Die sind so emotional. Der Typ singt wie Rio Reiser.
Du sollst die Fresse halten.
Der singt wie Rio Reiser. Das ist so schön emotional.
Hier ist vom aktuellen Album, was diese Woche rauskam. Alles nichts Konkretes von An Mai Kantereit. Einfach mal, damit sie mal wissen, was junge Leute gerade so hören. Es geht mir gut, heißt der Song.
Das ist von Westernhagen. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Okay, hier ist An Mai Westernhagen. Ja, und hier sind die beiden großen Bubenmänner, Olli Schulz und Jan Böhmermann bei Sanft und Sorgfältig. Hallo. Hey.
Servus. Da sind wir wieder. Ich wollte mal ganz kurz was zu An Mai Kantereit sagen. Ich habe eine Rezension gelesen über das Album. Ich glaube aus der FAZ. Ich weiß nicht genau, wer das geschrieben hat. Tut mir auch leid, wenn ich jetzt die Zeitung nicht genau weiß. wo die Anmar Kantereit, also wirklich muss man mal sagen, Jungs aus Mitte 20 oder Anfang 20 aus Köln, junge Musiker, verglichen worden mit den Beatsteaks, die Texte seien alle total doof, wie bei den Beatsteaks, nur dummerweise auch noch auf Deutsch und so. Und wenn du, ich meine, du hast
wo wurde das
du hast
denn
eine andere Meinung als ich musikalisch.
Ach so. Quatsch, ich weißt du, weil man ganz ehrlich, ich habe die auch schon mal kurz kennengelernt, wenn wir den gleichen Produzenten haben, muss ich schneller. Das ist super, was die machen. Der Sänger hat eine Megastimme. Es ist vielleicht nicht alles meine Musik, weil ich aber auch ein ausgebrannter Mitte-40-Jähriger bin. Und das sind halt junge, dynamische Menschen. Das ist völlig okay, was die machen. Und auch total
aber
toll. Und
ich würde gerne
so gut singen können wie der Sänger.
Auch oft gefragt.
Mega also Song. Den gibt's ja schon seit 2 Jahren. Den kenne ich schon seit Ewigkeiten, diesen Song. Und das Schöne an dieser Band ist ja, die sind ja nicht durch irgendeine große Promokampagne groß geworden, sondern einfach über einen wahnsinnig guten Song, der im Internet irgendwie Millionen Klicks hat. Das ist doch auch das Schöne dran, dass die sich nicht irgendwie, die mussten, glaube ich, noch nicht mit dem Red Bull-Wagen durch die Innenstadt fahren, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was viele andere Bands ja gemacht haben.
Ja. Ja. So, das da jetzt aber auch genug von. Oft sind Platten, die schlecht besprochen werden, nicht schlecht. Oft sind die Kritiker einfach nur Arschlöcher. Muss man vielleicht mal dazu sagen.
Das Ding ist, was ich schön finde, es ist heute absolut bedeutungslos, wie eine Kritik für eine Platte ist. Der Spiegel hat meine letzte Platte auch zerrissen und die war mega erfolgreich. Und dann ist das auch so, scheißegal, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist scheißegal, was der Rolling Stone, die Visions oder sonst was schreibt. Das ist schön, dass die Leute noch alle einen Job haben und noch was schreiben dürfen darüber, weil keiner kauft sich das mehr, um irgendwie eine Platte dann, also so eine Orientierung danach zu suchen, ob jetzt irgend so ein Typ schreibt, das ist schlecht oder gut. Es gibt zwei gute Leute, die das vielleicht noch machen, von denen ich gerne die Kritiken lese, aber grundsätzlich ist das nicht mehr relevant, glaube ich jetzt einfach mal. Konzertkritiken sind nicht mehr relevant. Hast du mir gerade eine Nachricht geschickt hier per...
Nein, hat es bei dir gepiepst?
Ja.
Ich dachte, es hat bei mir gepiepst. Es klang nach einer Terminnachricht. Kann das sein?
Ja, genau. Aufzeichnung sanft und sorgfältig für Sonntag. Einladung von Jan Böhmermann. Jetzt gerade ist angekommen. Komisch.
Jetzt erst angekommen?
Ja.
Das habe ich dir geschickt vor 3 Wochen oder 4 Wochen.
Du schickst mir das doch jede Woche, oder?
Ich habe das als Dauerkalender eingetragen, damit du das nicht vergisst. Wir sind aber heute sehr, sehr pünktlich, haben wir angefangen heute. Ich saß unten noch beim Rührei in der Betriebsküche.
Ja.
Merkt man vielleicht, ne? Also kommt man ein bisschen hoch.
Machst du dein Rührei selber?
Ja. Nee, ich habe da jemanden für.
So nee, aber sag mal ehrlich,
der nur für Rührei zuständig
ganz
ist.
Ganz kurz, wie machst du dein Rührei?
Haben wir doch schon 10-mal erzählt. 3 Eier, mehr nicht. Das ist alles andere
aber
zu viel.
Aber eine Sache, die Eier vorher einmal zu, also die Eier in die Pfanne direkt schlagen und dann erst rühren oder vorher in eine kleine Schüssel und da schon alles zusammen.
Vorher in eine kleine Schüssel.
Genau, vorher in eine kleine Schüssel. Sein. Genau. Und dann das Ei und aufpassen, dass es nicht zu trocken wird, dass es ein bisschen noch Flüssigkeit drin hat, so, oder?
Genau, man darf, das Interessante an Rührei ist, es gart ja noch nach.
Ja.
Weil das Rührei so heiß ist, muss man es, wenn es ein bisschen zu flüssig ist, rausholen, dann auf den Teller legen, wenn man es dann essen möchte, ist es genau richtig. Also Eier sind ja schwierig.
Ja.
Also durch verschiedene Größen. Habe ich vielleicht mal erzählt, dass ich Eier verkauft habe? Habe ich das mal erzählt, dass ich Eier verkauft habe auf dem Wochenmarkt?
Nein, hast du noch nie erzählt. Gesagt? Erzähl mal.
Auf dem Zeternplatz.
Wie oft hast du
das
gemacht?
Das war mein erster, mein zweiter Job. Mein erster war Zahlung austragen, und zwar den Weser-Report habe ich ausgetragen. 3 Jahre lang. Mit 13 habe ich angefangen und bin dann irgendwie jeden Sonntag, ich glaube morgens um 4 bis um 10, da war alles ausgetragen, hab mir dann so einen Fahrradanhänger selber gebaut, da habe ich immer so 25 Mark verdient. Und dann später, als mir das zu wenig war, habe ich auf dem auch einen Frühjob, also ich glaube, es ging um 4 Uhr los am Samstagmorgen.
Ja.
Mit 14 oder 15 habe ich angefangen, habe ich auf dem Wochenmarkt, auf dem Grünmarkt in Bremen, Fegesack, auf dem Sedanplatz, der heißt bei uns Sedanplatz, obwohl es eigentlich richtig Sedanplatz wäre, aber Sedanplatz, in Erinnerung an die große Schlacht bei Sedan,
ja,
wo so viele Menschen gestorben sind.
Ja.
Danach wurde übrigens auch das Sedanbrötchen benannt.
Ah, okay.
Egal. Ich hab da auf jeden Fall auf dem Grünmarkt verkauft, und zwar Eier und Lebendgeflügel. Ah, das habe ich doch schon mal erzählt.
Nee, das ist eigentlich meine Lebensgeschichte, weil mein Opa hat auf dem Fischmarkt mit Geflügel gehandelt.
Das ist eine wahre Geschichte. Ich habe wirklich
meine auch.
Gibt's auch Zeugen für genug? Muss man nur auf den Wochenmarkt gehen, man kennt mich dann noch. Schöne Grüße an Waltraud und an Jutta und an die ganzen. Und ich habe dann neben so einem Wagen gestanden, da gab es quasi Geflügelspezialitäten, also Putenbrot, also Frischgeflügel.
Ja.
Und daneben hatten die noch einen Stand mit Eiern.
Ja.
Und ich bin gerade zu der Zeit Eierverkäufer gewesen, als die Eigrößen EU genormt wurden. Früher nämlich, also ich habe quasi ein Jahr verkauft, da gab es noch deutsche Eigrößen, da waren einfach große und kleine Eier.
Mhm.
Und irgendwann gab es dann so einen Umbruch, da wurden die genormt und da wurden die gesortiert nach XS, S, M, L und da kamen diese komischen Stempel da drauf. Und das habe ich, diesen Übergang habe ich mitgemacht. Und deswegen kenne ich mich mit Eigrößen wahnsinnig gut aus. Und das zweite war, was hinter hinter diesem Eierstand standen halt so Kisten, so kleine Käfige mit lebenden Hühnern, auch verschiedene Rassen und so, mit Kaninchen, mit Meerschweinchen. Hab ich das noch nicht erzählt?
Erzähl mal weiter, das ist gerade voll schön. Ich falle da gerade voll rein. Ich habe das bildlich vor mir. Mach mal weiter.
Ne, also man fragt sich, warum wird auf im quasi 21. Jahrhundert auf einem Grünmarkt in einer Großstadt noch Lebendgeflügel verkauft? Aber damals war das noch nicht so, dass es bei uns in Bremen-Nord ist ja eine sehr multikulturelles Stadtviertel. Da gibt es viele Menschen auch anderen Glaubens. Und wenn die ihr Fleisch haben wollten, und zwar nach rituellem religiösem Ritus geschlachtet, dann konnten die nicht irgendwie zu einer Fleischerei fahren, weil das damals noch nicht so infrastrukturell gut aufgestellt war wie heute, wo du irgendwie dein geschächtetes Lamm oder keine Ahnung, was du da brauchst, dein totgekitzeltes Huhn, wenn du irgendwie in irgendeiner fernöstlichen Religion angehörst. Das kannst du ja nicht kaufen im Fleischer, sondern musst das selber machen.
Ja.
Und dann haben die sich immer regelmäßig, kamen da quasi Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen und haben ihre Geflügel bei uns gekauft, damit die das quasi zu Hause auf dem Balkon dann so schlachten können, wie das die Religion vorschreibt. Das war, und auch teilweise Meerschweinchen, und da gab es wirklich eine peruanische Familie, die hat sich regelmäßig Meerschweinchen gekauft. Und zwar regelmäßig, mit den Kindern. Die haben immer welche ausgesucht und ich dachte, Mensch, die müssen aber viele Meerschweinchen zu Hause haben. Bis mir dann der Vater erzählt hat, dass sie aus Peru kommen, dass sie die halt regelmäßig essen.
Wirklich? Aber wie werden die zubereitet? Das würde mich mal interessieren.
Du kommst vorne, machst du so einen Schaschlik-Spieß durch den Po hinten und dann kommt er vorne wieder raus.
Aber die sind ja so ein bisschen dicklich, Meerschweinchen, ne? Wenn du die aushüllst, ne? Und dann noch schön Hackfleisch rein. Pass auf, so eine schöne Hackfleisch-Paprika, das kannst du vorher in der Pfanne machen. Paprika, Hackfleisch, Zwiebeln, Mais und das mit so einer feurigen Soße und das dann ins Meerschweinchen rein. Und dann den Kopf wieder rauf aufs Meerschweinchen. Kopf abschrauben, Füllung rein, Kopf wieder rauf. Und dann versuchen, das Ding wieder zum Leben zu bringen.
Das sind immer die schönsten Sendungen. Da kriegen wir das beste Feedback, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was man mit Tieren alles machen kann. Und wir müssen nochmal, ich sag es direkt, weil ich weiß noch genau, was letztes Mal los war.
Es gibt sogar ein Video auf YouTube, was ich mal online gestellt habe, der Igel und das Meerschweinchen. Für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Das gibt's online. Guck, kannst mal kurz gucken. Der Igel und das Meerschweinchen. Da sieht man noch genau.
Ich war ja live dabei.
Ja, und da waren wir in einer Sendung, im Studio nämlich. Aber ich finde das Tricks und Tipps mit Meerschweinchen, mit Olli und Jan. Also wenn wir uns mal auf das Meerschweinchen einschießen, dann würden die Leute sich auch dran gewöhnen. Wir müssen ja nicht alle Tiere, also wir müssen ja nicht, ich finde, wenn, dann sollten wir den Fokus auf das Meerschweinchen legen. Das ist ein unterbewertetes Tier, genau wie die Birne eine unterbewertete Frucht ist.
Weißt du? Alle reden von Äpfeln, aber keiner interessiert sich für Birnen.
Alle reden vom Biohuhn. Was ist denn mit dem Meerschweinchen, mit dem Bio-Meerschweinchen?
Ja, und das waren vor allem, also die Sachen, die ich verkauft habe, muss ich wirklich sagen, denen ging es wirklich mega gut bis zu dem Moment, wo sie dann eben abgegeben wurden. Auch für relativ wenig Geld. So ein Meerschweinchen kostete damals, ich weiß nicht, 10 Mark oder so. Zehn Mark hat ein Meerschweinchen gekostet. Und wir haben auch Tauben verkauft, wir haben Hähne und Hühner verkauft. Es gab ältere Leute, die hatten in ihren kleinen Gärten, also Bremen-Nord gibt's ja, ist ja geprägt, also meine Heimat ist geprägt durch nationalsozialistischen Siedlungsbau tatsächlich. Also es wurde schwer angefangen von irgendwelchen Bauorganisationen, da niedersächsisches Land oder flaches Bremen-Norder Land zu erschließen. Da wurden Parzellen gegründet und da haben die Leute da so kleine Häuser drauf gebaut, immer mit einem kleinen Garten. Daran erkennt man immer so Häuser aus der Zeit von 1945, dass die Gärten hatten, die aber auch nicht zur Zierde angelegt wurden, sondern da waren dann hinterher so kleine Gemüsebeete drin und Äcker. Und in diesen kleinen Gärten sind in Bremen-Nord immer noch, glaube ich, einigermaßen viele Hühner. Und diese Hühner habe ich quasi damals verkauft, damit die Eier legen. Aber viele Hühner wurden auch gekauft zum Essen. Und dann wurden die quasi gerupft und geschlachtet und geschächtet wahrscheinlich. Macht man sich keine Vorstellung, was die Leute mit denen, weiß ich nicht, was kann nur andere Sachen gewesen sein, die sie mit denen. Oh,
jetzt machen wir.
Lothar Späth ist gestorben.
Oh, darüber müssen wir später reden, weil jetzt ist erstmal Musik.
Müssen wir?
Nein, müssen wir nicht. Lothar Späth ist gestorben. Okay, kriegst du jetzt gerade die
ehemaliger baden-württembergischer Ministerpräsident. Ja. Wahrscheinlich an gebrochenem Herzen, weil jetzt die Grünen die stärkste Kraft im Land sind.
Hier kommen die Sterne mit Was hat dich bloß so ruiniert? Hey, da sind wir wieder. Ich bin so müde, Jan. Ich hätte heute ausschlafen können. Also bis 10, weil wir um 11 freitags diese Sendung aufzeichnen. Aber ich bin um 8.30 Uhr aufgewacht. Weil das ist, wenn du morgens ein Kind zur Schule bringen musst, dann ist das vorbei. Irgendwann ist die innere Uhr, aber auch wahrscheinlich auch die biologische, komplett ruiniert. Ausschlafen, könntest du noch am Stück 11 Stunden schlafen?
Ich bin ja manchmal in Hotels und denk mir dann, Mensch, geil.
Ausschlafen
endlich nicht
morgen,
mehr nachts geweckt werden von irgendwelchen stinkenden Baby Babywindeln, die einem irgendwie sich ins Gesicht rollen. Und dann wache ich auf und es ist irgendwie 6.30 Uhr und ich kann auch nicht mehr einschlafen, wie meine Oma.
Ja, ich
wache
morgens, ich
habe wirklich ein Lebensrhythmus. Und das Ding ist, ich kann aber abends auch nicht früh einschlafen. Also ich schlafe nicht vor eins eigentlich.
Hm.
Ganz selten, wenn ich wirklich schwer müde bin und ein ganz anstrengender Tag war, schlafe ich um 10 ein. Aber das ist sehr, sehr selten.
Ich bin immer vor Mitternacht in letzter Zeit im Bett. Echt, ich bin wirklich? Richtig. Ich bin
im
richtig
Bett oder dann auch schlafend?
Also ich höre immer noch, ich habe jetzt wirklich die letzten 3-4 Nächte damit verbracht, das Hörbuch von Heinz Strunk zu hören. Wir haben schon ausgiebig darüber geredet.
Ja.
Aber ich muss noch einmal auch ganz kurz, weil du das vor allem so abgefeiert hast, ich muss auch noch mal sagen, das ist so ein... Das Trinkermilieu der damaligen Zeit, die Nachkriegszeit, ich finde, da sind so viele Sachen drin, die mich wirklich treffen, die wirklich so eine Gratwanderung zwischen traurig, wirklich auch ekelhaft und dann auch lustig wieder. Also es ist ein ganz tolles Buch. Ich will es auch nochmal ganz kurz betonen.
Heinz hat mir einen schönen Satz erzählt, denn sein Lektor sagte, ich plaudere das jetzt einfach mal aus, ist egal. Er sagte, der Lektor von Heinz sagte quasi als Kompliment zu Heinz, Mensch Heinz, das ist nicht so, das kommt nicht so oft vor, dass man mit einem guten Buch, er sagt es glaube ich anders, mit einem Buch, für das man sich nicht schämen muss, Erfolg hat. Im Verlagsgeschäft, im Buchgeschäft. Ist nämlich auch immer so, einer der letzten Mythen, die quasi, an die ich mich noch erinnern kann, dass die gefallen sind, dass ich immer gedacht habe, bevor ich so einen Kiepenheuer und Witsch und Verlage und die Welt der Literatur kennengelernt habe, also so hinter den Kulissen, dass das da diese magische intellektuellen Welt ist, wo nur der Inhalt zählt und dann bist du dann da und es geht um irgendwelche Titelkonferenzen und man diskutiert darüber, wie das Buch heißt. Es ist letztlich nicht anders als anderswo auch. Es muss halt verkauft werden und da sucht man den kürzesten Weg zum Geld halt. Ne?
Ich muss sagen, ich fühle mich schon immer ein bisschen da, also bei so einem Verlagswesen, da kriege ich doch immer das Gefühl, das sind gebildete Leute. Ich will es auch einfach...
Das stimmt ja auch. Und
ich möchte das auch gerne in meinem Kopf so beibehalten. Ich finde nämlich nicht nur, weil man ein Buch rausbringt, dass es so selbstverständlich ist, man ist jetzt auch Literat oder ähnliches. So.
Wie weit ist denn ein Buch? Darf man es eigentlich schon verraten? Nee, darf man nicht verraten. Ne?
Nö, möchte ich jetzt... Nee, bitte nicht. Aber es ist... Ich bin regelmäßig dran. Und die Sache ist die, dass ich mich trotzdem nicht als Schriftsteller sehe oder irgendwas, nur wenn man ein Buch schreibt. Es ist genauso wie irgendwann haben die Klassenlehrer angefangen in der Schule, Feppen, das ist so ein ähnliches Beispiel, haben angefangen, den Schülern das Du anzubieten. Das will ich einfach nicht. Und so ist es auch beim Verlagswesen. Wenn ich ein Buch rausbringe, will ich trotzdem, dass ich denke, das sind gebildetere Leute als ich, die mehr Ahnung haben davon. Ich will mich nicht mit allem gleichsetzen, nur weil ich irgendwo in einem Terrain gerade mich befinde und da irgendwie was
Terrarium.
Terrarium, genau. Weißt du, was ich meine? Und ich will auch nicht.
Ich weiß, was du meinst.
Und ich will auch nicht, dass irgendwie dass die mich duzen. Also meine Schüler, also wenn ich Lehrer wäre, das würde ich nicht gut finden. Umgekehrt. Ich finde das auch gut, dass man immer noch Hierarchien hat. Ich bin ein Hierarchientyp. Ich finde das ganz. Ja, wirklich.
Olli Schulz.
Ich finde das auch
ganz.
Ich
bin Hierarchientyp.
Ich finde das auch ganz gut, dass ich ein paar Leute habe, die unter mir stehen, die für mich arbeiten. Also wo. Susanne Wündisch zum Beispiel.
Kein bisschen. Wenn ich euch im Gespräch sehe, ist ganz klar, wie die Hierarchie ist. Susanne sagt was und du machst das dann. Und wenn du das nicht machst, kriegst du einfach einen Arsch voll.
Ja, das stimmt. Aber in meiner Welt, in meinem Kopf möchte ich gerne, dass Susanne Wündisch denkt, dass sie ohne mich nicht kann. Ja, das ist... Jetzt lacht sie gerade.
Ist so ein Lachen, so ein Mitleidslachen.
Wer
so,
steht denn unter dir in deinem Leben, in deinem Berufsleben, wo du sagst, in der Hierarchie, da bin ich Boss, die könnte ich jetzt alle feuern. Meinst du, alle in deiner Produktion, zum Beispiel in der Produktionsfirma, die deine Sendung macht, dass du da über denen stehst? Hast du das Gefühl?
Habe ich noch nie gehabt. Nee, also manchmal denke ich...
Warum denn nicht? Das ist doch die einzige Möglichkeit im Leben, überhaupt mal sich so Chef. Wie oft hast du das noch im Leben? Ich finde es auch nicht, habe ich schon mal gesagt.
Mein Gefühl von Überlegenheit bekomme ich immer an Wahlsonntagen, da will ich einfach eine Partei, die andere unterdrückt und die dafür ist, dass Menschen nicht gleich sind. Und dann denke ich mir, so, siehst du, jetzt habe ich es dem Türken wieder gezeigt, der mir letztens ein bisschen zu viel Salz aufs Döner gemacht hat. Jetzt habe ich eine Partei gewählt, die dafür ist, dass er einfach mit seiner Familie das Land verlassen muss. Fertig, das ist mein Ausdruck von Überlegenheit.
Das ist dein kleiner Protest, ne?
Mein kleiner Protest. Regelmäßig. Was ich übrigens total geil finde, ist, dass die NPD sich kürzlich zur Wort gemeldet hat und gesagt hat, dass diese ganze Nummer mit dem Schießbefehl an der Grenze, dass die NPD findet, dass es ein kleines bisschen zu weit geht, was die AfD da veranstaltet.
Wirklich?
Weißt du, dass die NPD jetzt, weil die natürlich auch Schiss hat, dass denen die Wähler weglaufen. Niemand will mehr NPD, wenn die ganzen Vollidioten jetzt die AfD wählen. Da haben die auch ein Problem. Ist ja klar, haben die ein Problem.
Ich will das Problem mit der AfD nicht relativieren, aber es ist tatsächlich so, wenn man jetzt auch schon das irgendwo sieht, es gab diese Phase, wo die Republikaner total viel Stimmen gefangen haben und die NPD und sonst was, die DVU, und irgendwann war die Scheiße zum Glück wieder vorbei, und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, wobei ich das jetzt nicht irgendwie kleinreden will. Es ist immer noch ein Drama, aber es ist ja eine Sache, die immer wieder auftaucht und zum Glück auch ganz schnell wieder verschwindet, und ich hoffe, dass das genauso sein wird bei der AfD. Ja,
wenn du dir Österreich anguckst, bin ich da jetzt nicht so ganz optimistisch.
Nein, mein Problem ist eigentlich, ich bin eigentlich grundsätzlich gerade momentan nicht optimistisch. Wenn man mal generell sich diese Welt anguckt, Le Pen könnte an die Macht kommen, Trump könnte an die Macht kommen, es sind alles Arschlöcher momentan, überall rechtspopulistisch. Überall Menschen, die gerade das Volk irgendwie mit populistischen Ansagen irgendwie hypnotisieren, jedenfalls die einfachen Leute. Und das generell macht mir Angst, dass es überhaupt auf der ganzen Welt momentan so aussieht, als wenn überall die Chance besteht, dass Arschlöcher an die Macht kommen. Und das beunruhigt mich sehr. Das ist ja kein rein deutsches Phänomen. Das ist ja grundsätzlich gerade so, wenn man sich umschaut in der Welt, wie viele Leute wirklich mit Rechtstendenz oder mit so populistischen Meinungen wirklich auf Stimmenfang gehen und wie das funktioniert. Das macht mir große Angst. Und irgendwann denkt man dann so, es ist zwar schön, dass wir hier dagegen kämpfen, aber momentan sieht es wirklich so aus, dass wenn überall irgendwie ein großer Mehrteil der Bevölkerung denkt, ja, es ist jetzt ganz gut, dass mal was anderes passiert. Finde ich gruselig. Macht mir manchmal Angst.
Und ich kann das ja nachvollziehen, dass Leute quasi als Reaktion auf sowas wie so eine Flüchtlingskrise erstmal nicht so richtig wissen, wohin mit sich und ihrer Stimme, und dann, ich sag mal, sowas, was sie für eine Alternative haben, mal ausprobieren. Letztlich aber, ich meine, die Erfahrung zeigt in den letzten 200 Jahren, Nationalismus ist das Einzige, was noch nie funktioniert hat. Noch nie hat in Deutschland irgendwas Gutes aus Nationalismus rausgekommen. Gar nichts. Außer halt eine zweifache Zerstörung der ganzen Welt. Und das ist, kurz auf die Uhr geguckt, 70 Jahre her. Und zwar so, dass meine Oma noch relativ in Farbe davon erzählen kann, wie das damals war. Ich habe übrigens in Vorbereitung unserer letzten Sendung beim ZDF, habe ich so ein bisschen vom Sender Paul Nipko, das nationalsozialistische Fernsehen, die ersten Versuche, die starteten so 1935 mit einem regelmäßigen Fernsehprogramm, was nur von 1000 Leuten oder so empfangen wurde. Und das Interessante daran ist, dass die quasi Ausschnitte so vom Reichsparteitag gezeigt haben, oder wenn der Führer durch Nürnberg fährt in seinem Cabrio, die man nicht kennt aus der Wochenschau, weil die Wochenschau natürlich von Filmemachern zusammengestellt wurde, propagandistisch ausgewertet wurde, da wurden besondere Kameraeinstellungen gewählt und so. Und die Leute vom Fernsehen haben einfach draufgehalten. Und ich finde es total toll, wie so jemand wie Hitler entzaubert wird, wenn du den einfach mal so 5 Minuten lang durch Nürnberg laufen siehst und zwar einfach so an alltägliche Sachen machen. Leuten die Hände schütteln, ohne pompöse Musik drunter, nur mit so einem Kommen. Der Führer geht durch Nürnberg auf den, der Führer und seine Gefolgschaft fahren auf den frisch nach ihm benannten Adolf-Hitler-Platz. Und da steht nun Adolf Hitler auf dem Adolf-Hitler-Platz und schüttelt Hände. Das hat eine totale skurrile Anmutung und nimmt dem total viel von dieser Bedrohung, die man immer so, weißt du, dieses Bedrohliche, was man immer aus diesen Wochenschaubildern kennt, das sollte ja beeindrucken. Aber es nimmt total was von diesem beeindruckenden Moment, wenn du den einfach siehst in so ellenlangen Einstellungen ohne Schnitt, wie er so rumwandert auf so einem Platz in Nürnberg und nicht so richtig weiß, wohin mit seinen Händen und so. Auch total geil.
Ich glaube, vor 70 Jahren wäre Hitler schneller entzaubert worden, wenn es ein Nacktbild von ihm gegeben hätte.
War Hitler bereits entzaubert.
Okay, also dann sagen wir mal 80 vor 80 Jahren. Okay, dann der hatte ja einen Mikropenis. Das ist ja bekannt. Untersuchung.
Bekannt.
Ja, und das durch diesen Mikropenis, das eine Menge Wut, dann hat sich da aufgestaut. Und wenn der das damals gemacht hätte, so ein Foto für die Playgirl oder so, dann wäre das ganz schnell vorbei gewesen.
Ja, und er war ja, habe ich dir nicht mal dieses Foto geschickt von diesen kleinen Nazi-Mädchen, die sich hinter den Führer gestellt haben, die wirklich da so, als wäre da einer von One Direction oder sowas. Der hat ja auch wirklich für feuchte Höschen gesorgt im ganzen Reich. Die fanden ihn da wirklich auch sexuell anziehend.
Und jetzt machen wir das zum Glück. Jetzt sorgen wir für feuchte Höschen. Wir
müssen
du musst den Song jetzt ansagen. Hier sind ihre feuchten Höschen-Jungs Jan und Olli wieder mit ihrer subversiven Sendung. Jetzt kommt noch ein bisschen Musik, dann ist die erste Stunde wieder vorbei. Jetzt gibt's wieder Verkehr, dann gibt's wieder Nachrichten und dann sind wir nochmal für noch eine Stunde da. Heute wieder full Content heute, ne?
Oder? Ja, und hier ist passend zur Stimmung und zu dem, passend zu dem, wie wir uns fühlen. Hier ist Woodkid und Iron.
Sanft und sorgfältig die Radioshow mit Olli und Jan am Sonntagnachmittag.
Ja, mit Olli und Jan, denn da ist immer voll Fun, da ist immer voll Spaß mit den beiden zusammen. Und wir singen für euch und wir legen uns ins Zeug, denn wir sind Olli und Jan und jetzt sind wir dran.
Mann, das ist so ein bescheuertes Intro. Hat aber einen Fan gebastelt.
Ja, finde ich wirklich. Liebe Grüße an denjenigen, der das gemacht hat. Freut mich sehr, dass die Leute sich immer noch so beteiligen nach all den Jahren. 3 Jahre sind wir schon on the air.
Und jetzt
drei
muss ich dir eine Sache sagen. Es gibt wenig Sachen in meinem Leben, die ich 3 Jahre kontinuierlich gemacht habe.
Das ist diese Sendung. Inklusive privat.
Ja, wirklich. Diese Sendung hält länger als die meisten Beziehungen in meinem Leben. Und alles dieses.
Wirklich?
Ja.
Weil wir uns nur einmal die Woche sehen und das geht.
Wie lange ist deine längste, achso, das ist jetzt privat. Wie lange ist die längste Beziehung, die du je hattest?
Na? Muss ich kurz überlegen. Waren so viele, warte mal. 4 Monate? 5 Monate?
Fünf Monate. Dann bist du oder der Partner entzaubert. Keine Ahnung.
Genau. Wenn man sich das erste Mal nackt sieht, ist meistens vorbei.
Ja. Lässt du dir 3 Monate Zeit, bis du dich dem...
4, 5 Monate. Also länger halte ich das auch nicht aus. Ich bin so ein Nomade. Ich mag das, wenn es privat nicht so beständig ist. Ich mag gerne die Abwechslung. Ich bin wie Bruce Wayne eigentlich, privat.
Küssen nach dem wievielten Date?
Direkt beim ersten Mal. Ja. Also bevor man miteinander redet, eigentlich.
Küssen...
Wenn ich nicht die Zunge meines Gegenübers relativ bald im Mund spüre, dann ist das für mich auch keine, dann hat auch die Beziehung keine Chance.
Nein, die Beziehung hat keine Chance, wenn das Küssen schon eklig ist. Deswegen sollte man ganz schnell, wenn man ein Date hat, finde ich, sofort küssen. Das ist ja wichtig, weil, ganz ehrlich, du kannst ja nicht mit jemandem zusammennehmen, den du nicht küssen kannst.
Na, das geht nicht, natürlich.
Und stell mal vor, du triffst dich 3, 4 Wochen, bist intellektuell auf einer Ebene, ihr versteht euch super. Und dann schmeckt aber zum Beispiel irgendwie, der Speichel vom Gegenüber.
Nach Thunfisch.
Ja. Oder so, ja, oder nach irgendwas anderem. Und dann merkst du, das geht ja gar nicht. Das ist ja jetzt, ich kann ja nicht immer diesen Thunfischgeschmack, aber wir verstehen uns so gut. Aber es heißt ja immer so schön, Mann und Frau können keine Freunde so werden. Deswegen, also du musst relativ schnell küssen, weil du sonst nicht mehr weißt, ob das irgendwie, also ob da, außer
das
es wird
eine,
ja.
Ist, kann ich total nachvollziehen. Finde ich völlig richtig. Ist auch bei mir. Wie lang war deine längste Beziehung, Olli?
3,5, 4 Jahre.
3,5, 4 Jahre. Na gut, ja, das ist schon lang. Das ist auch nicht bewundert.
Aber die letzten 1,5 Jahre waren also nicht mehr der Rede wert schon meistens. Das war dann nur noch Trennungskampf.
Da gingen dann die juristischen Streitigkeiten los, wer welche Möbelstücke mitnehmen kann und sowas.
Ja, oder da wurden nochmal Gemeinheiten hinterhergeschmissen.
Hast du schon mal mit einer Frau zusammen gewohnt? Weil ich frage mich, wie das ist.
Ja. Habe ich schon mal.
Hast du schon mal?
Ja, aber die war kaum da. Die war fast nie da. Die war immer, das war
eine Mutter oder was?
Nee, die war Erfolgsfrau. Die hat von morgens bis abends gearbeitet.
Und was hast du denn in der Wohnung gemacht, wenn die Frau nie da war? Machst du die erst morgens unordentlich oder dann räumst du den ganzen Tag auf?
Das Problem war, dass die, abgesehen davon, dass die auch noch einen vollen Terminkalender hatte, war die auch noch mega ordentlich.
Ja,
aber ich hatte viel Zeit für Serien, sagen wir mal so. Ich konnte viel Serien gucken, weil damals lief es auch mit der Musik noch nicht so gut. Also bin ich viel zu Hause. Also ich war dann auch noch, hatte auch keine Freunde. Da bin ich gerade nach Berlin gezogen, hatte auch wenig Freunde hier gehabt. Es war eine einsame Zeit. Okay. Können wir noch über was anderes reden? Nicht über die Vergangenheit.
Ich mag es, wenn wir uns Sachen ausdenken, wie wir privat sind.
Oder? Ja, ich auch.
Ich will mal eine Sendung das komplett durchziehen, dass ich diese Geschichte, dass ich mit meinem Lebenspartner in einem Loft in Berlin wohne. Einfach mit meinem Freund, aber mit dem ich schon lange zusammen bin. So ein Bärtiger.
Und
wenn ich mir so einen homosexuellen Partner aussuchen müsste, hätte ich gerne so einen mit so einem geilen 50er-Jahre-Haarschnitt und so einem fetten, so einem krassen Bart. Der so, weißt du, so einer, der so ein Riesen, so ein Typ, also weißt du, den, wo auch irgendwie Leute, so homophobe Freaks, keine Angst, Angst haben, den zu verprügeln, weil die wissen, dass die halt megamäßig von dem einen auf die Nase bekommen.
Dann wärst du aber auch der weibliche Partner. Also der.
Auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall. Wenn schon, denn schon. Auf jeden Fall. Aber wenn dann müsste es so einer sein. Also dann könnte ich mir auch, aber auch mit so einem geilen Beruf, irgendwie so ein Manager von irgendwas. Weißt du, kann ich mir schon vorstellen. Also wäre jetzt nicht keine Sache, die so abwegig wäre, wenn ich diese Überwindung hinbekommen würde. Das ist das Einzige, woran es scheitert.
Mit dem Küssen wieder, ne?
Ja, das ist, und ich habe auch, Serda und ich, wir haben uns in der Sendung fast geküsst. Und wir haben uns ja schon mal geküsst.
Wir haben uns auch schon geküsst.
Was aber was anderes ist. Ist aber was anderes. Mit Serda war das so, ja, ich habe dann kurz gedacht, wenn wir uns jetzt küssen, dann kriegt der megamäßig Ärger von seiner türkischen Sippe in irgendwie Ostanatolien. Dann darf der nicht mehr einreisen und so. Und ich habe dann aus Rücksicht quasi auf seinen kulturellen Hintergrund es nicht gemacht.
Aber der ist so eingedeutscht. Meinst du wirklich, dass Serda noch türkische Freunde hat? Der ist doch
wenn er eingedeutscht wäre, dann würde der Siegfried Somanczek heißen oder Somanski. Siegfried Somanski.
Ja, aber der kennt den Namen kann nicht mehr. Den Namen hat er noch, weil er gerne noch mit diesem Ausländer-Ding spielt. Aber eigentlich ist Serda der deutscheste Deutsche, den man, also vor allem, der kann sich so gut ausdrücken. Der ist für mich ein Deutscher. Also jemand, der so gut reden kann, der muss ein Deutscher.
Das war gleichzeitig eine rassistische
Aussage, ich weiß.
In einem, genau, nicht schlecht.
Ein Lob und eine rassistische, also für mich ist Serda so deutsch, der hat so viel gelernt, finde ich, seit er damals hier rübergekommen ist. Der weiß sich zu benehmen.
Der ist so so schlau, das kann kein, der ist ein Deutscher für mich, der Türke. Der, wenn ein Türke schlau wird, dann wird er für mich zum Deutschen. Das willst du damit sagen, ne? Genau, sehr gut. Sehr gut, nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht, ist gar nicht so, also muss man erstmal hinbekommen. Ganz schön vielschichtig. Der Olli Schulz, der Tiramisu-Rassismus mit mehreren Lagen. Da kann man, erst süß, dann wieder bitter, dann wieder süß. Man weiß gar nicht, was ist es denn jetzt?
Ich bin halt so ein Toskana-Grüner, weißt du? Also, dass ich dann so...
Ach so.
Ja, so, was ist eigentlich jetzt mal mit meiner Pizza, Susanne Wündisch? Ah, jetzt ist sie da. Tate, ich wundere mich. Und in dieser Sekunde kommt Susanne Wündisch hier mit der Pizza. Jetzt krieg ich die Pizza rein. Willst du live dabei sein, Jan?
Ja, gerne.
So, Susanne Wie Wündisch.
Pizza bestellt?
Pizza, Pizza, hey, Pizza. Ich habe so ein... Ich habe das für ein Frühstück. Ich habe nichts gegessen.
Wir haben... Hunger, Durst.
Susanne!
Extra Meerschweinchen.
So, mit Meerschweinchen?
Meerschweinchenpizza.
Ja, oh, da ist der Kopf ja noch drauf in der Mitte von der Pizza.
Zum Sellerie. Petersiliensträußchen.
Jan, jetzt musst du was erzählen. Ich habe so einen Hunger. Ich muss mir jetzt diese Pizza kurz aufschneiden.
Ja. Ich muss ganz kurz, weil die Bundesregierung, der amerikanische Geheimdienst und das Bundesverfassungsgericht mich dazu zwingen, alle Leute, die der Meinung sind, dass Sendungen wie diese abgeschafft gehören aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunkverband und stattdessen ein staatlich kontrollierter und von der AfD ästhetisch überwachter Rundfunk installiert werden muss, haben schlechte Karten. Denn seit vorgestern hat das, also hier, ich lese mal kurz vor, Urteil zum Rundfunkbeitrag. Ja, sie müssen 17,50 Euro zahlen. Die Kläger zeigten sich äußerst verärgert. Wie jeder Haushalt in Deutschland müssen sie einen Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro zahlen, obwohl sie gar kein Fernsehen und auch kein Radio besitzen. Doch dabei bleibt es auch. Das Bundesverfassungsgericht hat den Rundfunkbeitrag für rechtmäßig erklärt. Beklagt waren der Westdeutsche Rundfunk und der Bayerische Rundfunk. Die Sender hatten argumentiert, es sei gerechtfertigt, den Rundfunkbeitrag pro Woche, pro Wohnung statt pro Gerät zu erheben. Es sei kein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz der Verfassung. Die Kläger, die das Modell für ungerecht und verfassungswidrig halten, hatten außerdem kritisiert, der Rundfunkbeitrag sei eine versteckte Steuer. Der Rundfunkbeitrag wird nicht wie eine Steuer voraussetzungslos, sondern als Gegenleistung für die Möglichkeit erhoben, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme empfangen zu können, schreibt das Bundesverwaltungsgericht in einer Mitteilung zur Entscheidung. Lügengericht!
Ja, aber was ist
denn Lügengericht!
Was ist denn da auch immer los? Als wir angefangen haben mit Schulz und Böhmermann, mit unserer Sendung im ZDF, haben mir Leute geschrieben, schade, dass du für die öffentlich-rechtlichen arbeitest, die ja auch Leute irgendwie ins Gefängnis bringen, wenn sie ihre Rundfunkgebühren nicht zahlen. Schade, dass du dieses System unterstützt und so.
Haben sie dir geschrieben?
Ja, so Leute auf Facebook. Manchmal schreiben so wirklich irre. Du kannst, egal was du machst, es gibt immer Leute, egal was du machst, Leute regen sich auf.
Ja.
Du kannst einfach mal sagen, so. Weißt du was, dann nimmst du, kaufst du dir ein Meerschweinchen, rechtmäßig erworben. Für 10 Euro.
Mit dem kannst du machen, was du willst.
Ja, genau. Und wenn ich mir das gerne mit Hackfleisch auffüllen will und das auch wirklich und betäube und dann wieder aufwecke und sage, guck mal.
Hinterher, damit es unversehrt ist.
Unversehrt ist. Und die dann wieder verkaufe für 15 Euro mit einer
Hackfleisch. Warum denn nicht?
Ja.
Wie? So. Aber das ist, Tierschutz ist so eine Sache, das ist, ist so ein Querfrontthema. Da hast du sowohl die ganz rechts gegen dich als auch die ganz links. Da hast du schneller von Peter irgendwie so eine, irgendeine halbnackte Aktivistin, die sich vor deiner Wohnung mit Blut beschmiert, als du bis drei zählen kannst. Ist aber ehrlich gesagt, weißt du, im Rahmen des großen, wir regen uns alle mal nicht so auf, der großen, wir regen uns mal alle nicht so auf Initiative 2016, die ich hiermit für gestartet, erkläre, ist das zum Beispiel, wir haben in der Sendung jetzt kürzlich einen Spanferkel verschenkt. Mhm. Spanferkel ist halt ein todes Tier, natürlich ist natürlich tragisch, dass das Ferkelchen gestorben ist und so. Ich finde es auch, also ich sag mal, wenn man das komplett durchdenkt, ist das natürlich auch nicht so schön, dass Menschen Tiere essen, einerseits. Andererseits schmeckt es einfach auch verdammt lecker und ich habe auch keinen Bock, ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, mich in jede Nische reinzudenken, weil und passend dazu, dass man nicht immer nur dem Kopf folgen muss, dass man nicht immer nur das machen muss, was vernünftig ist, sondern wenn wir das täten, wir alle viel schneller uns gegenseitig ausrotten würden, als uns lieb ist, dass letztlich quasi das Gefühl immer obsiegen muss. Passend dazu kommt jetzt, während Olli Schulz eine Meerschweinchenpizza isst, Tokotronic und pure Vernunft darf niemals siegen. Sanft und sorgfältig mit einem großen Hallo kommen wir wieder zurück. Hat's geschmeckt?
Hat geschmeckt. Meerschweinchen unversehrt für alle, die sich jetzt Sorgen machen. Meerschweinchen ist am Leben. Hier für diese Sendung ist kein Meerschweinchen geschlachtet worden.
Nein, genau. Und wenn das Meerschweinchen tot aussah, dann hat es das nur gespielt. Es war ein Schauspiel-Meerschweinchen.
Ja,
Meerschwein, genau. Schauspielchen. Was?
Schaumstoff.
Schauspielschweinchen.
Ein Schaumstoffmärchen.
Was?
Ja, ich weiß es auch nicht. Jan.
Ich auch. Ja.
Was ist denn in der Welt der von Twitter und so? Bist du eigentlich viel bei Twitter noch unterwegs?
Ich versuche mich gerade, ich habe gerade eine Schulung, eine Snapchat-Schulung bei Lena Meyer-Landrut bekommen, einfach um mich dieses neue Medium einzuarbeiten. Habe mich aber dafür entschieden, dass es jetzt an der Zeit ist, so mit 35 mal ein bisschen konservativ zu werden und nicht auf jeden neuen digitalen fahrenden Zug mit aufzuspringen. Facebook und Twitter, mehr gibt's erstmal nicht bei Fadi. Fadi hat keinen Bock, sich jetzt umzubemühen hier mit irgendwelchen anderen Jokos, jetzt auch bei Snapchat und so, habe ich aber keinen Bock drauf.
Ich habe Snapchat eingerichtet bekommen von Paulina. Weil wir mal irgendwo rumhängen. Ich weiß nicht, wie man das macht und benutzt. Ich glaube, ich will das jetzt auch nicht. Aber es soll ja richtig abgehen, habe ich gehört von Leuten.
Du könntest aber auch gerne machen. Aber weißt du, das war ja auch, wir müssen uns mal realistisch angucken, wie alt wir sind. Und dass man eventuell mal auch in so einer Welt ist, wo man nicht mehr jeden Scheiß mitmachen muss. Und wo das auch okay ist, wenn Leute, die 19 sind, mal ein paar andere frische Sachen ausprobieren, die man dann als 35- oder 40-Jähriger jetzt nicht unbedingt mehr machen muss. Wir haben auch andere Sachen zu tun. Ich habe auch auf meinem iPad immer noch eine iOS-Version, die, glaube ich, zweimal das Update verpasst hat. Ich muss es auch mal aktualisieren und so. Ich muss aber auch noch meine Steuern machen und ich muss auch noch hier irgendwie mal aufräumen. Es gibt genug Sachen zu tun. Da habe ich nicht immer noch Zeit, mir Snapchat beizubringen, ehrlich.
Ich glaube auch, dass wir das vielleicht auch gar nicht den Anschluss mehr... Jan, wie sieht's denn eigentlich aus bei dir? Wenn es im Fernsehen nicht mehr läuft, könntest du im Internet... Du könntest groß werden im Internet, ne? Noch, du hättest
Als
YouTube-Sternchen, du weißt, wie das geht, ne? Aber das können ja nicht viele, weil viele haben es ja versucht und da klappt das nicht. Ich habe gestern zufällig telefoniert mit Roos von hiphop.de. Weißt du,
schöne Grüße. Der soll mal zurückrufen.
Hast du ihn angerufen?
Nein, wir haben versucht, ihn zu erreichen. Er geht aber nicht dran. Wahrscheinlich ist sein Handyvertrag ausgelaufen oder ich weiß nicht warum.
Ja, ich habe mit dem geredet. Der meint nämlich, die meisten. Er weiß ja, wie YouTube funktioniert. Und Olli Pocher zum Beispiel hat ja auch mal versucht, auf YouTube groß zu werden. Also ein YouTube-Star zu werden, hat nicht geklappt, weil er zu viel Fernsehen war, weil er nicht kapiert hat mehr, wie das funktioniert. Und dann hat
Roos, oder was? War das Roos Einschätzung?
Ja, war seine Einschätzung. Ja. Aber fand ich auch ganz interessant. Und da habe ich gemerkt, ich könnte jetzt auch nicht, wenn ich jetzt einen Kanal aufmachen würde und ich kriege dann nur 200 Klicks die Woche, da würde ich ja total eingehen. Das wäre ja total schlecht fürs Ego.
Das ist frustrierend. Ich frage mich, ab welcher Zahl, also das ist meine Erfahrung, ab welcher Zahl man frustriert wird, wenn es an YouTube-Klicks zahlen
wird. Das
hängt davon ab, wie viel man vorlegt.
Ja, also wenn
das ist so Klickmillionär.
Ja, Klickmillionär, aber du würdest ja immer, das ist ja ein ewiges Auf und Ab, du würdest ja dich nur noch nach diesen Klicks richten, deswegen wird das nichts für mich.
Ich weiß noch genau, wie wir für unseren ersten Trailer für die ZDF-Sendung ich glaube 40.000 Klicks hatten und wir haben uns wirklich wochenlang gefreut. Und wenn wir jetzt 40.000 Klicks oder 40.000 Views bei YouTube haben, ist es eher so eine Sache, wo man denkt, naja gut, hat der ganze Aufwand, naja gut, aber so ist es halt. So viel haben wir so viel Mühe gemacht für nur 40.000 Klicks, weil du natürlich verwöhnt bist. Das ist einfach immer relativ. Glück ist relativ.
Ja.
Und wenn irgendein Typ, quasi eine Hausfrau irgendwie zeigt, wie man Aufnäher auf Jeanshosen macht oder so und dann dafür 500 Views bekommt und die Hälfte davon von irgendwelchen Unbekannten ist das auch schon ein Erfolg. Das ist immer total relativ. Und wenn du irgendwie Rihanna bist und dein altes Video hat 400.000 Views und das nächste hat nur 2 Millionen, hat 400 Millionen Views und das nächste hat nur 2 Millionen, ist das auch schlecht. Und für uns, was wäre, also wenn wir jetzt quasi unsere Sendung nur bei YouTube zum Beispiel machen würden, wie viele Klicks, wie viele Views würden wir dann pro Woche, ab wann würden wir sagen, ist ein Erfolg?
100.000.
Würde ich auch sagen.
Ab 100.000, drunter würde ich nichts machen.
Also für 100.000 Views ist das, würde ich das auch machen. Ich denke, wie viele Leute hören unsere Sendung ungefähr? Im Radio?
Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung,
ich weiß ehrlich gesagt, also ich glaube im Radio sind es ungefähr so 1,5 Millionen Leute, die Sendung immer hören.
Wirklich?
Also hören können,
ach, theoretisch. Quatsch.
Ja. Doch, 1,5 Millionen, klar.
Ach, so viele Leute würden...
Guck mal, wir haben Enjoy, wir haben Bremen 4, wir haben UFM, Puls
und das hört, Radio und 1. Und da hört jeder, die haben jeder 1.000 Hörer, das hören vielleicht 5.000.
Nein, Radio 1 hat, ich glaube, 100.000 Hörer in der Durchschnittsstunde.
Die alle abschalten, wenn diese Sendung läuft, glaube ich. Jedenfalls zum großen Teil.
Aber Enjoy zum Beispiel ist ein Riesensender. Ich glaube, die haben 500.000, 600.000 Zuhörer die Stunde. Und dazu kommen dann noch die anderen drei Sender. Also ich glaube, das sind so 1 Million, 1,5 Millionen bestimmt. Plus noch irgendwelche Streamings oder sowas über Internetseiten. Das sind bestimmt 1,5 Millionen Leute.
Doch, vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen mehr aufs Internet verlegen.
Genau. Und dann, wie Louis C.K., Horace and Pete, seine neue Serie.
Hast du gesehen?
Hat er komplett allein, habe ich noch nicht gesehen, ich habe es mir gestern Abend runtergeladen, ich wollte gleich mal reingucken.
Ja,
Seine neue Serie. Gut. Wirklich?
Ich finde es ganz gut. Ich bin aber auch, die Sache, das ist dann irgendwann gemein. Ich habe Louis C.K., der ja wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Stand-Up-Comedians ist, jetzt die letzten 6, 7, 8 Jahre so dermaßen verfolgt, inhaliert, jede neue Sendung von dem, dass man irgendwann, das ist immer das Gemeine, du schaust, wie das alles funktioniert irgendwann. Und dann fängst du an, kritisch zu werden. Dabei ist das einfach, der hat einfach mal mega vorgelegt. Der hat Grenzüberschreitungen gemacht immer noch und Sachen gut. gemacht. Und das ist ja. immer noch gut, aber ich ertappe mich selber dabei, auch die letzten zwei Staffeln von Louis, seiner Sendung, die ich ja über alles liebe, wo ich so gemerkt habe, ja, jetzt versucht er extra sehr, sehr tragisch, sehr ernst, jetzt will er auch zeigen, dass es nicht nur alles Humor ist oder jetzt kommt der Gag, jetzt hat er sich den Star dazu geholt. Ich fange an zu analysieren und deswegen habe ich mir gerade eine Louis C.K. Pause angeordnet. Wem ich gerade ganz toll finde, ist Bill Burr. Kennst du den?
Von gehört, ja.
Der hat, mein kleiner Tipp für alle, die auch mal wieder einen guten Stand-Up-Comedian sehen wollen, People Are All The Same heißt es, glaube ich, gibt es auf YouTube. 1,5-Stunden-Programm von Bill Burr, ist schon 3-4 Jahre alt, trotzdem immer noch fantastisch. Ah, okay. So, ein kleiner Tipp mal. Ne? Man muss ja auch mal...
Vielen Dank, Olli. Apropos, wir haben gerade kurz über Olli Pocher gesprochen. Erstmal liebe Grüße an Roos. Er soll mal ans Telefon gehen, wenn wir anrufen.
Soll ich ihn jetzt mal anrufen, kurz?
Nein, jetzt nicht in der Sendung. Wir müssen Sachen besprechen. Es geht um Dinge, die ihn auch betreffen.
Wirklich?
Wo er vielleicht Interesse dran hat oder so. Ich würde gerne...
Du willst ihm Hasch verkaufen. Du hast da wieder eine Lieferung bekommen.
Ich habe Haschisch und weiß nicht, wohin damit. Und vielleicht kennt er jemanden.
Ja, der macht ja immer Hip-Hop-Videos, dass der das vielleicht an die Rapper vertickern kann nach dem Interview. Hasch von Jan Böhmermann verkauft an all die Rapper. Das
wäre doch eigentlich eine ganz geile Rolle in diesem ganzen Rap-Game, dass du einfach der Drogendealer von denen wirst.
Und alle lästern so, ja, weißt du was, Böhmermann, der macht sich voll über unsere Kultur lustig, der ist gar nicht Street, der weiß gar nicht, was real ist. Ja, aber du rauchst seinen Hasch, mein Freund.
Das ist mega. Aber wenn ich hier diesen Hebel ein bisschen nach hinten ziehe, dann wird auf einmal der Coke Supply wird einfach ein bisschen runtergefahren und dann kannst du mal gucken, was da los ist in deiner Rübe. Du, apropos Coke Supply, was ist eigentlich in Berlin los auf dem Kaiserdamm? Eine Autobombe zerfetzt im Typen die Beine und
der Verbrüder. Und ich bin da längst gefahren und als die Sperrung schon war morgens, weil ich das war als
ernsthaft?
Ich, ja. Ja, wirklich. Als ich meine liebe Freundin Pia gerade wieder zurückgefahren habe.
Mit dem scheiße Auto abholen wollte.
Scheiße Bombenanschlag, alles an einem Tag.
Was ist das Mafia oder weiß man da, was das ist mittlerweile?
Ich glaube, das war jemand, der irgendwie auch im Spielermilieu, da irgendwas war. Jetzt hat die Bild geschrieben oder irgendjemand, habe ich nur im Vorbeigehen gelesen. Rache für die Schüsse am Kuhdamm? Keine Ahnung. Berlin ist eine große Stadt. Okay. Hier passieren merkwürdige Dinge manchmal. Ich bin froh, dass ich da hinten im Wald wohne. Obwohl mich das auch schon wieder nervt. Ich wohne am Grunewaldsee. Ich will Sonntag spazieren gehen. Und ohne Hund bist du nix. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich. Alle haben Hund. Ohne Hund
bist du nix.
Ja, ist so. Da laufen nur noch Leute mit Hund längs. Und zwar richtig viele. Und die Hunde bellen und die Hunde keifen sich an. Wenn ich mir wieder einen Hund zulege, gehe ich nicht am Grunewaldsee längs. Außerdem sind da genau diese Leute, wo du weißt, die feiern zu Hause einmal im Jahr hier Geburtstag vom Haustier. Also ganz ehrlich, so Leute, die das so verinnerlicht haben mit ihrem Hund, dass der einen Namen hat, der heißt dann auch so Roman oder Klaus oder Werner, der Hund. Der hat noch nicht mal mehr einen Hundenamen, weißt du was? Da siehst du mal so, Thorsten, kommst du? Und dann kommt da so ein kleiner Rottweiler aus der Ecke. Thorsten, kommst du mal bitte? Und dann ist das ein Rottweiler oder so. Oder Ulla, bei Fuß. Und dann kommt da so ein Dackel an, das ist die kleine Ulla. Also wirklich, so Leute, die, das ist mir aufgefallen, dass das...
Der Ersatzhund.
Früher hieß der Wotan oder Tipsy oder irgendwie so ein Name.
Es ist mir heute scheißegal, was die Leute sagen. Ich esse jetzt Chips.
Ja, und die inzwischen heißen die Hunde so echt so Werner und so. Hier kommt mein Hund Werner. Ich wollte ja
das
mal...
Sind die schlimmsten. Ja. Die schlimmsten Chips sind übrigens Riffels von Funny Frisch.
Ja, ekelhaft.
Chili und Paprika, die stinken, da stinkst du 3 Tage nach, aber die schmecken so lecker.
Dann hau mal rein. Wir haben ein bisschen Zeit, ein bisschen Musik zu machen. Hier ist ein alter Song von Paul Simon, Kodachrome, von der 73er Platte, That Goes the Rhythm, glaube ich, ist die Platte. Kodachrome, mit K geschrieben am Anfang, hat einen Song übers Fotografieren. Paul Simon kann man übrigens immer wieder hören. Kaum eine schlechte Platte gemacht in seiner Karriere. Hier ist Kodachrome.
Auch wenn er irgendwann, irgendwann Yusuf Islam geworden ist. Er hat ja irgendwann zum Islam.
Nein, das ist Cat Stevens gewesen.
Ach, hör doch auf.
Das ist Cat Stevens
gewesen. Olli.
Und Cat Stevens hat im Haus gewohnt, in dem ein Freund von mir gewohnt hat.
Gibt's doch nicht.
Wirklich, in Hamburg. Hatte deine eigene Bude gehabt.
Wahnsinn.
Zum Feiern.
Bisschen Anschlägen vom 11. September.
Da war eine scheiß Zeit für Yusuf Islam. So, jetzt hier. Paul Simon, Kodachrome. Hier ist Sanft und Sorgfältig mit Olli und Jan. Jan ist gerade am Chipsi essen. Ich habe meine Pizza verdaut. Und wir sind heute da mit einer relativ launischen Sendung. Parallelwelten war eigentlich das Thema der heutigen Sendung. Das war das Thema. Und ich habe ein Video. Bist du gerade im Internet?
Klar.
Ich habe ein Video entdeckt von einem Typen, der nennt sich Chris Dane Owens. Chris, also mit C, Chris, dann Dane, D-A-N-E und dann Owens. Und das Lied heißt Shine on Me. Und das ist ein aufwendiges so Fantasy-Video, aber ich weiß nicht, wer der Typ ist und du findest auch nur ganz wenig über den im Internet. Und er hat 2, 3 Videos gemacht, mega aufwendig, zu so Fernsehserien, die es gar nicht gibt. Und er singt und also er sieht so, es ist so verrückt, es ist so eine...
Sieht aus wie einer von Herr der Ringe, wer ist das? Ja.
Und mach mal die Musik dazu an, kannst du das anmachen?
Ja. Ja. Nicht laut, ne?
Nee, da kannst du nicht. Es ist ein wahnsinniges Video. Chris Dane Owens mit dem Song Shine on Me. Da würde ich gerne.
Ist aber schon 8 Jahre alt.
Ja, ist schon 8 Jahre alt. Ich kenne das auch schon ein bisschen länger und es ist bis heute nicht rausgekommen, was das soll. Also man findet.
Wie ist das soll?
Ja, es ist einfach ein wahnsinnig. Also wie der Typ dann auch singt und da so tanzt und so. Es ist ein. Also ich gucke das alle paar Wochen gucke ich mir das an und bin erstaunt, mit wie viel Leidenschaft jemand sich so ein Video bastelt. Entweder ist das ein gelangweilter Millionär oder sonst. Also es ist irgendein. Es gibt einen Bericht darüber, dass das irgendein YouTube-Freak auch ist wohl. Keine Ahnung. Ich finde es immer noch sehr bemerkenswert. Chris Dane Owens.
Am 3.10.2008 habe ich noch nie gesehen.
Ja, und das ist, hat auch wenig Klicks. Das ist jetzt auch nicht so, wenn wir schon bei Klicks eben waren so, aber das ist ein ganz, also kann ich alle Hörer mal, wenn sie kurz abtauchen wollen in eine Parallelwelt, Chris Dane Owens mit Shine on Me, wirklich ein sehr bemerkenswertes Video.
Ja, Olli, wir müssen über 2 Sachen noch ganz kurz reden.
Ja, wollte ich nämlich auch gerade sagen, wir müssen jetzt mal wieder, wir haben so ein bisschen, ich habe auch nebenbei gelesen, eben im letzten Blog, als wir moderiert haben, muss ich mir echt zugeben, manchmal schweift man jetzt ab und hat Pizza gegessen und E-Mails geschrieben. Jetzt bin ich wieder voll da. Worüber müssen wir noch reden, Jan?
2 Sachen. Zum einen über das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre, Panikherz.
Ja.
Das habe ich nicht gelesen, aber nur die Berichterstattung. Das zweite ist, dass muss man ein bisschen aufpassen, weil wir wollen jetzt hier nicht in den Verdacht einer Verdachtsberichterstattung geraten. Ich habe in der Bild-Zeitung gelesen, dass angeblich der große deutsche Komiker Atze Schröder dem zweitgrößten deutschen Komiker Nils Ruf in der Bar des Savoy Hotels einen auf die Mütze gegeben haben soll.
Ja.
Angeblich. Stand in der Zeitung.
Ja.
Weiß nicht, ob das stimmt, ob das
stand
nicht stimmt.
Stand auch im Fokus. Dann
wird es sicherlich stimmen, wenn es im Fokus stand, also ist nicht mehr lange, bis es dann auch bei unzensuriert.at steht.
Wie heißt denn nochmal dieser seriöse Verleger oder Herausgeber oder Chefpublizist? Oder
Helmut Markwort.
Genau, also wenn der Typ was sagt, also der sieht immer auch aus wie jemand, der wirklich...
Das ist der Stecher von Patricia Riekel übrigens, der Chefin von der Bunden.
Wirklich?
Kann ich mir auch mal vorstellen. Ja, ja, genau, die beiden... Beide habe ich auf dem Fernsehpreis gesehen. Beide einen ähnlichen Körperbau.
Beide Medien,
wenn die morgens nebeneinander im Bett aufwachen, dann müssen sie erstmal gucken, wer ist. Erstmal kurz.
Obwohl,
ich bin's. Huch, bin ich Helmut?
Ja, ich bin der Helmut.
Patricia, ich bin Helmut. Guck mal einmal unten rum, ich bin's Helmut.
Ich bin der Kanzler. So, pass auf. Und die haben sich geprügelt letzte Woche in Köln.
Im Savoy Hotel. Ja, wo wir auch schon mal eine Sendung aufgenommen haben im Savoy Hotel.
Ich weiß. Und ich war leider nicht da. Das hätte ich mir nicht aus der Sensationslust. Ich hätte Nils geholfen. Also ich habe davon auch gelesen und gehört. Nein, aber Atze Schröder und Nils Ruf sind, glaube ich, einfach keine Freunde. Keine Ahnung, was da passiert ist.
Die rechtliche Situation ist interessant, weil ich weiß, dass das, ich glaube, an sämtliche Redaktionen in der Bundesrepublik direkt am Tag danach ein Brief verschickt wurde, dass man darüber nicht berichten soll, wegen Verdachtsberichterstattung und bla bla. Aber das Ganze hat stattgefunden vor den Augen des Bild-Zeitungsreporters, der auch in der Bar saß.
Wirklich?
Ja, er saß dann da auch, weil Let's Dance war. Und du weißt ja, wie das Savoy Hotel ist. Da gehst du quasi rein zu irgendwelcher Tageszeit und du triffst mindestens Jan-Josef Liefers, der gerade irgendwie sich unterhält mit Katrin Bauerfeind, dabei dann 5 ZDF-Redakteure. Mhm. Und dann kommt Ina Müller rein, klimpert was am Klavier, Johannes Oerding singt und dann kommt noch Johannes Strade von Revolverheld.
Ja, und
und Gina Lisa oder so. Das ist ja das Savoy Hotel. Ist quasi eine Fernsehsendung als Hotel.
Das ist wirklich so. Aber ich bin immer gerne im Savoy Hotel und ich treffe selten jemanden. Ich habe einmal Paulina Roginski getroffen und da haben wir uns ordentlich einen reingebechert. Haben die
Minibar das war, als ich bei, da habe ich unten Mozzi Mabuse getroffen, als diese komische, das war doch da, wo wir zusammen im Hotel waren. Das war genau da. Da war Paulina auch in dem Hotel.
Richtig. Ansonsten habe ich aber auch niemanden da bis jetzt großartig getroffen.
Außer ich zweimal im Wellnessbereich Udo Kier in der Sauna. Ich komme da rein.
Wirklich?
Udo Kier? Und dann sitzt da Udo Kier und ich gucke quasi auf den Penis von Udo Kier. Und er hat natürlich auch meinen Penis gesehen. Also von daher war das ist okay. Mhm. Und im selben Saunabereich dann auch wieder alleine Jürgen Vogel. Und ich so, Mensch, ich kenne ihn ja nicht, sondern ich so, Mensch Jürgen, wie geht's? Er so, ja, geht gut. Ja Mensch, dann ich mache jetzt mal meine Sachen und du deine. Ja, alles klar, tschüss.
War ganz angenehm. Das ist schön. Und dann haben, aber ganz kurz, und dann, also ist Atze Schröder ist dann, der wohnt doch in Köln. Wieso ist denn der im Savoy Hotel?
Ich glaube, der wohnt nicht in Köln. Ich meine nicht, dass der hier wohnt. Nee, nee.
Egal. Und der ist dann, und dann ist der auf Nils Ruf losgegangen.
Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe davon nur in der Zeitung gelesen. Denn die Zeitung sagt, es hat ein Tritt vor Schienbein stattgefunden, angeblich wurde gekratzt. Ich habe Bilder gesehen, die offenbar aus dem Gesicht von Nils Ruf stammen nach der Attacke, muss man sagen, wenn man dem glaubt, was in der Zeitung steht.
Ich würde jetzt gerne Nils Ruf anrufen.
Mach doch mal.
Soll ich mal versuchen?
Probier mal ran.
Ich versuche jetzt mal Nils Ruf anzurufen.
So. Hast du dessen Nummer?
Ja.
Kann ich mich in der Zwischenzeit zurückziehen, weil er wird ja nicht mit mir sprechen können.
Ja.
Dann musst du das Gespräch mal eben führen. Dann werde ich Chips essen dabei. Oder kurz im Internet.
Oh, das ist jetzt aber echt, das ist mega reißerisch, aber ich rufe jetzt echt einen Ruf an und frage.
Mach das doch mal, warum, ihr kennt euch doch.
Ja.
Jo.
Nils, ich bin live bei Sanft und Sorgfältig mit Jan und wir reden gerade über den Vorfall im Savoy Hotel. Dürfen wir dich kurz dazu befragen?
Na, Logo.
Du bist der Geilste. Jan lacht, leider ist die Verbindung so schlecht. Jan ist zugeschaltet gerade auf Kopfhörer, aber kann dich nicht hören und du ihn nicht. Aber ich habe eben schon gesagt, also ich hoffe, also wenn ich da gewesen wäre im Savoy, ich hätte dir geholfen.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja noch deine Türsteherqualitäten, ne? Ich kenne ja deine Hände, die sind ja übersät von so durchzogen von so haarfeinen Narben, die du von Schlägereien hast, ne?
Das ist wahr.
Kann ich das sagen?
Das darfst du ruhig mal sagen. Wir wollten einfach nur.
Du bist nämlich Street.
Ich bin Street. Ich hoffe, man hört dich gut. Ich halte nämlich, wir sind hier ganz technisch schlechte Aufnahmen. Ich halte gerade das Handy ans Mikro, aber man sollte dich hören. Wie geht's dir jetzt eine Woche danach? Wie geht's? Also was hat das mit dir gemacht?
Du hast ja mal diesen Traumatologen mir empfohlen.
Ja.
Wegen dieser einen Prostituierten, die dich hat sitzen lassen.
Ja, das war nicht nur eine, mein Lieber.
Ja, deswegen hatte der auch immer so wenig Termine. Und bei dem bin ich jetzt ein bisschen in Behandlung, weil so ohne Perücke, das sind Bilder, die man nicht aus dem Kopf kriegt. Ne? Das ist wirklich. Und der war dann ganz nah an mir dran.
Ja. Hat er dich gekratzt?
Die Story ist so. Ich habe mal ihn vor 2,5 Jahren irgendwo auch in einer Hotelbar getroffen und da war es noch ganz lustig, da haben wir dann auch ordentlich gesoffen und Atze war auch echt oft auf Toilette, sodass ich das Gefühl hatte, dass also wirklich er auch den Alkohol wieder schnell rausschwemmt oder was anderes reinpfeift, also ich weiß es nicht. Und der wurde dann immer aggressiver und ich habe irgendwann sowas gesagt in die Richtung, du hast ja aus Opas alten Bilderbuch eigentlich auch eine ganz anständige Karriere gezimmert, ne? Okay. Und dann hat er mir ins Gesicht gelangt und gekratzt. Und am nächsten Morgen habe ich das dann gesehen, dass ich wirklich so Kratzspuren im Gesicht hatte, unterm Auge.
Ja.
Und so Freddy Krüger-Style. Und dann habe ich ihm ein Foto gemacht und ihm geschickt und geschrieben, I'm gonna call you Kratze-Schröder.
Das ist gar nicht so schlecht. Wegen Atze, ja, ne? Atze und Kratze, ne? Das Wortspiel, ne?
Atze, Kratze, weißt du?
Ja, ja. Ja, hab ich verstanden.
Ne? Ja, weißt du?
Ja.
Wenn man so 5, 6 Mal so und.
War das jetzt die alte Geschichte oder die neue?
Das ist, Jan fragt gerade zwischen. Das ist jetzt die alte Geschichte von 2,5 Jahren gerade.
Das ist die alte Geschichte. Ja. So, jetzt vor einer Woche gehe ich also in diese Hotel Savoy Bar, ne? Wo meine ganzen Let's Dance-Freunde und Kollegen treffe.
Ja.
Wo ich eigentlich verabredet war, das klingt so gut, das muss man auch mal sagen.
Ja.
Wo ich mit Sonja Kirchberger verabredet war. Der Venusfalle.
Schöne Brüste.
Läuft da was?
Ich meine, wir haben uns doch alle mal zu Sonja Kirchberger Venusfalle berührt, als wir noch jünger waren. Ne?
Und dann hast du deinen alten Atzen Schröder wieder getroffen.
So, und dann habe ich meinen alten Atzen Schröder wieder gefunden, der hat mich dann einfach angesprungen und wollte wieder kratzen. Und es war wirklich, der war auch nicht ansprechbar. Mir fiel dann sein Name nicht, er heißt ja.
Ich habe keine Ahnung.
Und ich habe gesagt, was ist denn los? Und er hat gesagt, ich mach dich fertig. Hat er immer gesagt, ich mach dich fertig. Als würde das Leben das nicht schon alleine mit mir schaffen. Als wäre ich nicht schon in dieser Dance-Show. Ja.
Ja.
Musst du auch noch Atze Schröder mich angreifen. Ich meine, what's next?
Na, als nächstes laden wir dich zu uns in die Sendung ein, damit wir nochmal ausführlich darüber reden können.
Ja, ich habe auch gesagt gestern schon bei Twitter, wenn ich irgendwo auspacke, dann bei euch beiden oder
bei RTL exklusiv.
Bei den Neonazi-Magazinen.
Jan sagt gerade, oder bei RTL exklusiv. Auf alle Fälle, wir haben gerade darüber geredet, weil wir über die Ereignisse der letzten Wochen reden. Es ist schön, dass ich jetzt inzwischen die Möglichkeit besitze, direkt mal Leute anzurufen, die uns dann direkt also von der Front erzählen. Ich danke dir ganz kurz für diesen Zwischenbericht. Ich melde mich gleich nach der Sendung nochmal wieder. Das war Nils Ruf, hier, noch bei uns live in der Sendung.
Guck mal, ist doch nicht schlecht. Liebe Grüße.
Liebe Grüße von
gute
Jan.
Gute Besserung.
Grüße zurück.
Wird ausgeredet. Liebe Grüße zurück, Jan. Achso, du kannst das ja hören, Jan, ne?
Ich höre das. Ich habe auch noch blaue Flecken, beeilt euch, dann kann ich euch die auch zeigen, ne?
Alles klar.
Und es gibt wahrscheinlich jetzt so eine Sache, dass ich Atze Schröder mir nicht mehr nähern darf.
Auf wie viel, oder er darf dich nicht mehr nähern, wieso, er greift dich doch an?
Er darf sich mir nicht mehr nähern.
Achso, er dich nicht mehr.
Und da sitzt er, dann muss er die verlassen. weil er gefährlich ist.
Gut, dann werde ich jetzt überall rausfinden, wo Axel Schröder sitzt und dich da hinschicken.
Ja, das hat mir der Anwalt schon gesagt, das wäre missbräuchlich.
Ah, okay. Aber, also, das schon durch die Spiele.
Das ist ein Auftritt von ihm. Ja? Der spielt ja auch so Arenen und so. Ja? Da stehen dann den ganzen LKW-Fahrer und hören sich Axel an. Wenn ich jetzt da reingehe, ob dann die Bitte passen.
Ja, das müssen wir mal alles.
Finden wir raus zusammen.
Wir finden das zusammen raus. Vielen Dank erstmal. Wir machen weiter. Liebe Grüße nach Köln.
Ruft heute Abend für mich an, ne? Dass ich in die nächste Runde komme und weiter für euch tanzen kann, okay?
Die Sendung wird jetzt Sonntag ausgestrahlt, Nilsi.
Oh Gott, tut mir leid.
Da bin ich ja schon rausgeflogen, egal.
Na, egal.
Bis dann, viel Glück heute Abend. Tschüss. Ciao.
Tschüss. So, und passend zu dem, was in der Savoy Bar passiert ist, wir müssen jetzt mal ganz schnell Musik machen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Hier ist Romano und mit einem Song für Atze und Nils, Klaps auf den Po.
Hey, hier ist Ihre große Gossip-Sendung. Parallelwelten war das Thema heute, was wir ausgiebig besprochen haben. Und jetzt sind wir nochmal da, um Ihnen eigentlich schon fast schon noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Das ist sensationell, dass ich gerade Nils Ruf am Telefon hatte und er sofort angefangen hat, über diese Story mit uns zu reden. Das, ich finde, und das ist
völlig
da
legitim.
Da schlägt die Bunte oder die Bild oder so die Finger nach. Und ich, ne? Ich mach Träume wahr für alle Gossip-Fans da draußen. Herrlich.
Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, muss man wirklich mal sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Wenn du ein Prominenter bist und dich in der Bar vor Augen von Journalisten, irgendwie, wie auch immer, was auch immer da passiert ist, wie auch immer du dich bewegst, das Erste, was ich mache, wenn ich das Haus verlasse oder die Wohnung verlasse, ist daran zu denken, dass ich beobachtet werde. Ja. Das ist eine Sache, da haben wir schon mal in der Sendung drüber gesprochen. Das kann sich niemand vorstellen, der das nicht erlebt hat, wie das ist, nicht mehr anonym zu sein. Dass du nicht einfach mal, keine Ahnung, im Jogginganzug auf die Straße gehen kannst oder dir am Sack kratzend im Schwimmbad
irgendwie oder dass du nicht mehr popeln kannst, wenn die Ampel rot ist. Schön rumpopeln irgendwie an der Ampel, geht nicht mehr. Vorbei.
Bist du schneller auf Facebook oder irgendwie bei Twitter, als einem das lieb ist. Und das ist nun mal der große Nachteil des Jobs. Da muss man aber mit leben. Dafür gibt es viele andere gute Seiten.
Ja.
Und da kannst du dann auch am Ende, weißt du, ich bin kein großer Fan davon, in solchen Angelegenheiten, wenn es nicht eine Grenze überschreitet, wie zum Beispiel, dass die quasi irgendwelche Leute bei einem vor der Wohnung stehen und Fotos machen wollen oder Paparazzi-Fotos ohne Grund von irgendwie Kindern oder irgendwelchen Leuten, die nicht damit reingezogen werden. Das ist, finde ich, eine Grenze, die muss man respektieren und sollten alle respektieren. Aber wenn du in einer Bar bist, nach einer Let's-Dance-Aufzeichnung, die gerade mit Luke Mockridge irgendwie die Rübe voll gehauen hast mit irgendwas und dann vor Augen von irgendwelchen Bild-Zeitungsreportern anfängst, irgendwie sich gegenseitig, was auch immer da passiert ist, da musst du dich nicht wundern, wenn da eine Geschichte draus wird. Sorry, Leute, aber so ist es nun mal. Ehrlich. So ein kleines bisschen Disziplin muss dann am Ende auch noch vorhanden sein, wenn man es nicht in die Boulevardpresse schaffen möchte.
Deswegen betrinke ich mich nur noch zu Hause alleine, wenn es drauf ankommt. Ja,
das sind auch die schönsten, der schönste Suff ist der alleine zu Hause vom Fernseher in der Wohnung.
Ja, das stimmt. Jan?
Mach doch, was sagt ein Hermann?
Herzlichen Glückwunsch, Hermann von Fehlen. Letzte Woche 71 geworden.
Schade, dass Hugo Strasser tot ist und wir nicht drüber geredet haben. Einer der großen, ich glaube, Klarinettisten, Bandleader der 70er, 80er Jahre ist gestorben, lebt auch nicht mehr. Lothar Späth ist gestorben. Was ist eigentlich los? So viele Leute sterben. Das ist so ein bisschen wie die Bundesrepublik wirft diese alte Schlangenhaut ab und darunter kommt hoffentlich eine schöne neue zum Vorschein. Ja, Generationen
wechseln. Das ist ein wunderschönes Bild, was du da gerade nochmal. Die große
alte. Es ist doch einfach mal so, die Bundesrepublik, Dinge erneuern sich. Wenn man sich verändern möchte, muss man sich nicht wundern, wenn Dinge sich verändern. Keine Angst vor Veränderung.
Und keine Angst vor dem Tod. Noch leben wir.
Genau.
Und genießen Sie den Sonntag, den Montag, Dienstag, Mittwoch, die ganze Woche, bis wir wieder da sind.
Machen Sie was Schönes draus.
Genau. Und lassen Sie sich nicht ärgern, wenn Sie in einer Hotelbar sind und jemand bringt einen frechen Spruch. Einfach mal ignorieren vielleicht oder auch einfach mal
weggehen.
Oder versuchen, auf den zuzugehen und nicht irgendwie einen Anwalt einschalten.
Ihren inneren Südländer einfach mal drin, in der Schatulle, und lassen Sie einfach mal die Hände in der Tasche, einfach mal ganz entspannt Sachen abperlen lassen. Das war wieder rassistisch, aber so sind wir. Rassistisch, aber...
Aber open-minded.
Open-minded Racists.
Nazis mit Herz. Faschos gegen rechts. So. Ja, kann man ja eigentlich über die NPD sagen, die haben sich von der AfD... Faschos gegen rechts. Die NPD distanziert sich von der AfD.
Haben Sie eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Schlafen Sie gut.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.